hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge bei dem Geekeriki Nerdy Talk. Wir sind heute zu dritt und mit dabei habe ich einmal den Sascha Dörp. Hi Sascha.
Hallo Flo, grüß dich.
Und unseren Special Guest, den Achim Schnurrer. Hi Achim.
Ja, hallo.
Alle, die euch nicht kennen, Sascha, stell dich mal bitte ganz kurz vor.
Ja, Sascha Dörp ist mein Name und ich zeichne und texte Comics vor allen Dingen im Indie-Bereich, aber auch so ein paar Sachen, die man vielleicht aus der Comic-Handlung seiner Wahl erkennt, wie zum Beispiel eben Ratten oder auch Mad Eagle.
Yes. Und alle, die Achim nicht kennen, Achim,
Achim,
stell dich doch mal kurz vor.
Also Achim Schnurrer, wo soll ich anfangen? Ich war ursprünglich mal Comic-Szenarist, Texter für Gespenster- und Geistergeschichten und so weiter beim Bastei-Verlag. Damit hat im Grunde meine professionelle Comic-Karriere angefangen. Geschrieben habe ich vorher schon für die Comic-Szene und ich habe auch Ausstellungen und dergleichen gemacht. Ja, und irgendwann habe ich den Comic-Salon in Erlangen initiiert und mit dem Kulturamt der Stadt Erlangen zusammen ins Leben gerufen und auch bis 98 mitorganisiert. Und parallel dazu, ab 85, war ich dann erst Chefredakteur und später Herausgeber bei U-Comics und Schwermetall, dem Alpha-Comic-Verlag und dann ab 88 auch noch mit der Edition Kunst der Comics. Ja, und irgendwann haben mir diese Verlage gehört und dann gab es einen langen Zensurprozess, der sich über 6 Jahre hingezogen hat. Da wissen vielleicht der ein oder andere, die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, die sich also für Comics auch interessieren. Und ab 2001 habe ich eigentlich so mit der Comic-Szene selber nicht mehr so viel zu tun, weil es ab da diese Verlage auch nicht mehr gab und bin seitdem so als frei flottierender Schriftsteller unterwegs.
Mein Grundgedanke war ja extra, wir haben hier so schon so einen Generationenaufbau, gell? Weil ich bin 82 geboren, von daher habe ich nicht viel mitbekommen von dem, was du alles schon gemacht hast. Sascha ist so mittendrin vielleicht gerade so, ne? Wir haben ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen und ich finde das gerade ultra spannend, weil wir so verschiedene Generationen jetzt an Leuten hier haben und wo ich ja eh schon gleich mal mit einsteigen möchte. Liest du noch Comics oder bist du da irgendwie, hast du irgendwann mal satt gelesen? Ich weiß, eine dumme Frage ist, keine Ahnung, aber es liegt mir gerade so auf der Zunge, weil du es jetzt alles so erzählt hast.
Ich lese jetzt wieder Comics. Ich habe lange Zeit, von 2001 an, keine Comics gelesen. Da war ich wirklich, da stand es mir bis hier. Also ich bin zwar immer zum Comic-Salon gegangen, ja, weil da habe ich Freunde getroffen und dergleichen, das ist klar, ne? Also dass ich mich da habe sehen lassen, aber gelesen habe ich sehr wenig und ja, seit so ein paar Jahren viel nostalgischen Kram natürlich. Ich hatte kürzlich mir Hans-Rudi Wäscher, Tibor mir zugelegt und das mit großem Vergnügen wieder gelesen, also mich an meine Jugendzeit erinnert. Dann habe ich mir Mischa, der Weltraumfahrer aus Fix und Foxy, ne, also besorgt. Da gab es mal Alben-Edition und die auch mit großem Vergnügen gelesen. Und was so neuere Sachen anbelangt, was mir halt so unterkommt, ne? Also gelegentlich. Es gibt ja auch immer noch ein paar Zeichner und Kreative, mit denen ich verbunden bin und die schicken mir dann was und so weiter, ne? Also ganz weg bin ich aus der Szene nicht, aber wenn ihr mich jetzt fragt, kennst du den Manga XY oder so, dann ist höchstwahrscheinlich, dass ich den nicht kennen werde. Ne?
Da geht es nicht nur dir so, da geht es mir auch so. weil wir ja zusammengekommen sind, war ja so der Grundgedanke, weil ja eben heute sage ich es mal richtig, das letzte Mal habe ich es nämlich falsch gesagt, warum bin ich eigentlich das letzte Mal draufgekommen, dass das bei Panini rausgekommen ist? Ich verstehe das gar nicht. Edition Alfons hat dieses schöne große Buch rausgebracht. Das war Schwermetall mit dir.
Hm.
Und da wollen wir jetzt mal, kommen wir gleich mal drauf, genau, sprechen wir gleich drüber.
Streng genommen sind es ja auch zwei Bücher, ne?
Richtig.
Das sind zwei Bände, ja.
Ich frag mich gerade, genau, den ersten Band, muss ich gleich mal sagen, habe ich, kriege ich nicht, also keine Chance.
Der ist vergriffen im Moment. Der ist wirklich vergriffen, ja, ja, und das tut mir auch sehr leid. Also das, aber ich stecke da nicht drin. Das ist eine Verlagsentscheidung. Ne? Also die müssen den nachdrucken. Die haben allerdings vor, das weiß ich, irgendwann beide Bände zusammen in einem Band nochmal rauszugeben. Ne? Ah, also
okay.
Aber im Moment ist der erste Band leider vergriffen.
Ja. Also wirklich, also aber wirklich auch weg, also nicht mal mehr irgendwie, weil ich habe ganz viele Internetquellen angezapft und ganz viel hier und da und sowas. Du hast keine Chance, diesen ersten Band zu kriegen, ist furchtbar. Aber ja, du gut. Hast mir ja freundlicherweise den zweiten geschickt. Und da habe ich ein bisschen reingelesen und ja, schon sehr interessant. Muss ich schon mal sagen, es ist auf jeden Fall für mich persönlich eine ganz andere Zeit. Also was mir da entgegengeschlagen ist, sage ich mal ganz ehrlich, wow. ja, ich finde es sehr, sehr interessant. Und eine Frage, die sich mir so gestellt hatte, wie ich das so gelesen hatte, das Ganze, könnte man sich das heute noch mal vorstellen, so eine Zeitschrift wie die Schwermetall rauszubringen, so in der Art und Weise, wie sie damals rausgebracht wurde? Meinst du, das würde funktionieren?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich denke, das war die Zeit, also von Schwermetall erschien ja von 1980 bis knapp 2000. Und schon wie die Bände jetzt rausgekommen sind, gab es ja auch durchaus sehr viele kritische Stimmen, die gesagt haben, Gottes Willen, was war das für ein sexistischer Scheiß, der da eben unters Volk gebracht worden ist und so weiter. Und der Schnurrer, der hat das bis heute nicht begriffen, dass man sich von solchen Sachen distanzieren muss und so weiter und so fort. Okay. Ja, es ist schwer, sich von sich selbst zu distanzieren. Ne? Also ich habe es mit Herzblut gemacht und deswegen, klar, ich kann verstehen, dass manche Leute sich da also merkwürdig betroffen fühlen, wenn sie auf den ganzen Covern von Schwermetall eine nackte Schönheit nach der anderen eben sehen. Aber ich habe halt damals, als ich die Hefte rausgegeben habe, die Erfahrung gemacht, hatten wir kein Cover mit einem halb oder gar nicht bekleideten Mädel drauf. Dann hat sich dieses Heft 3 bis 4, manchmal 5000-fach schlechter verkauft, also Exemplare weniger verkauft. Und das war einfach nicht ökonomisch nicht haltbar. Ne? Also von daher hat sich das so verfestigt. Die Leute wollten das. Es war natürlich auch überwiegend eine männliche Leserschaft, gebe ich gerne zu. Wobei gegen Schluss hatten wir auch Frauen. Ne? Also die gelesen haben, die mitgemacht haben, die sich beteiligt haben. Also das wuchs so in der Endphase von Schwermetall. So dieser erotische Aspekt, der war ganz, ganz wichtig, ne, für dieses Heft.
Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen daran an die, beim Splitter Verlag kommt momentan die Reihe Conan raus und da ist hinten dran ist immer ein Erklärungstext zu den Geschichten, die Robert E. Howard so gemacht hat bei der Weird Tales. Mhm. Und da geht es auch immer wieder darum, dass die Weird Tales zum Beispiel seine Stories nicht genommen hat, wenn sie nicht, also wir würden heute sagen, sexistisch wären oder sowas, wo halt nackte Frauen drin vorkommen oder wo halt, irgendwie halt Hauptsache nackt halt, ne? Also die letzte Geschichte war jetzt, wo ich gelesen hatte, die Menschenfresser von Sambula. Es funktioniert heute nicht mehr. Sorry, aber das ist so eine dumme Story halt. Und die Frau ist durchgehend nackt. Die hat sogar die Chance, sich anzuziehen, aber sie bleibt lieber nackt halt bei Conan. Also ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, das kann nicht sein halt. Das ist so ein Quatsch halt einfach, ne? Aber hinten dran stand dann eben, die Weird Tales hat da echt irgendwie nur das abgedruckt von ihm, wenn das halt wirklich sowas war, ne? Und da ist dann, also zu der damaligen Zeit auch verständlich, wenn du irgendwie Geld machen wolltest, ne, muss es auch ein bisschen, ja, so sein halt, ne?
Ja, ja, die Hefte.
Wenn ich da mal so.
Entschuldigung.
Ja. Ja, wenn, nö, gar nicht. Wenn ich da mal so kurz als Generation zwischen euch da so reingerätschen kann. Also für mich war das damals auch nicht ganz ohne. Also gerade Schwermetall hatte ja durch diesen hohen Erotik-Aspekt dann auch so einen leicht anrüchigen Touch, den ich aber halt auch gut fand und auch irgendwie ein Stück weit mit der Marke Schwermetall in Verbindung gebracht habe. Das aber auch mit der Tatsache, dass das eben auch bewusst keine Comics waren für Kinder.
Nee, das sowieso nicht.
Also das war auch für mich kein, eben, das war auch für mich jetzt kein Problem und ich habe es auch nicht verwechselt. Und ich weiß es halt noch, weil ich habe angefangen, natürlich mit Lucky Luke und Asterix irgendwie Comics zu lesen, bin dann eben hin, das war dann über die Edition Kunst der Comics Mitte der 80er Jahre beim Carlsen Verlag, wo dann eben auch schon so Möbius, John Difool und so weiter rausgebracht wurde. Mhm. Und wo ich dann gemerkt habe, das ist jetzt was für Erwachsenere. Und über Möbius bin ich dann auch beim Schwermetall in Teilen gelandet, weil ja die Zeichner dann auch da auch wieder aufploppten. Mhm. Also die kannte man dann auch. Und dann guckte man danach und hat dann eben geschaut, was bringt denn jetzt gerade wieder diese Ausgabe Neues. Mhm. Und für mich selber, als jemand, der damals eben noch ein bisschen jünger war, waren die Sammelbände ja auch ganz interessant. Oder auch, was ich hatte gerade noch so geguckt, im Regal stehen habe, ganz viele Schwermetall präsentiert, so Zeit der Asche oder sowas. Also ja, so richtig tolle Comics, die ich damals auch in der Schulklasse weiterempfehlen konnte, ohne dass ich dann halt rausflog, weil ich dann halt Möpse auf dem Cover durch die Gegend gezeigt habe. Und das waren ja so richtig tolle Sachen. Also gerade diese Schwermetall präsentiert Geschichten, super, lese ich immer noch gerne.
Also die, die Sache ist ja die, es gibt den Umschlag, da waren eben gerne und bevorzugt unbekleidete Frauen drauf und es gibt den Inhalt und in der Inhalt war dann Möbius, Drouillet, Korben, gut, der hat natürlich auch viel mit nacktem Fleisch gearbeitet, aber nicht nur mit weiblichem, sondern auch mit männlichem, ne? Da muss man dann schon auch differenzieren. Und aber eben viel Fantasy-Kram und also gute Fantastik auch, die in Schwermetall gekommen ist. Und jemand wie Möbius zum Beispiel, der war zuerst in Schwermetall. Zuallererst ist der in Schwermetall veröffentlicht worden. Die luftdichte Garage, John D. Fool und so weiter. Ne? Und entstanden ist ja Schwermetall als Produkt des Volksverlags, Raimund Martin, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, der hat U-Comics gegründet und der hat eben dann auch Schwermetall gegründet, U-Comics schon sehr früh, das ist so richtig so noch eine, so ein Ausläufer der 68er-Zeit, also wo er irgendwelche Underground-Comics sich mehr oder weniger mit Raubdrucken zusammengesucht hat und dann eben, also Crump und Gilbert Shelton, Freak Brothers und so, die hat er dann halt als U-Comics eben veröffentlicht. Dann hat er eben 80 angefangen, beide Hefte U-Comics, das es schon gab, und Schwermetall, das er neu gegründet hat, an den Kiosk zu bringen, sprich in den Massenmarkt zu drücken. Und das hat er durchgezogen bis 84. Und dann, dann hat er einfach seine Druckerei nicht mehr bezahlt. Also er war pleite, mit anderen Worten. Und dann hat die Druckerei gesagt, okay, was können wir bei dem pfänden? Wir können nur die Hefte pfänden, die Titel, die da sind. Und dann hat er noch eine Zeit lang weitergemacht, also im Auftrag dieser Druckerei, hat von der Druckerei sich viel Geld geben lassen, wo unter anderem eben auch die Lizenzen bezahlt werden sollten, also von diesem Geld, weil er sagt, das sind meine Kontakte und so weiter. irgendwann trudelten dann bei dieser Druckerei, das war hier die Druckerei Hofmann in Nürnberg, trudelten dann die Mahnungen der Lizenzgeber, also Dago, Fluid Glacial und so weiter und so fort, trudelten da ein, wo eben jetzt ne, das Geld bleibt für die Lizenzen, weil sie sind ja jetzt Herausgeber und Verleger und so weiter. Und Raimund Martin ist ja nur noch Chefredakteur. Und dann haben sie festgestellt, ja, wir haben dem viel Geld hingeschoben, aber er hat das genommen, um für in seinem Verlag andere Projekte zu finanzieren, irgendwelche aufwendigen Bücher und so weiter. Ja, und in der Zeit, das war dann so eben 84, da habe ich den Comic-Salon ins Leben gerufen. Ich hatte vorher auch schon mal als Hersteller für Raimund Martin gearbeitet. Das heißt, ich kannte die Druckerei, ich kannte Raimund Martin und ja, und dann kam ein Anruf von dieser Druckerei, können Sie sich vorstellen, das zu machen, U-Comics und Schwermetall. Und dann habe ich gesagt, klar, ich habe es ja auch im Grunde ne, schon gemacht, habe mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich hatte ja auch etwas Ahnung von dem ganzen Metier und ja, dann ist Raimund Martin halt wirklich rausgeflogen. Und dann habe ich das gemacht. Zuerst eben für die Druckerei Hofmann und dann gab es eben 93 ein Management-Buyout, wie sich das so schön neudeutsch nennt. Und dann habe ich Alpha Comic übernommen, hatte vorher allerdings auch schon die Edition Kunst der Comics gegründet, also mit Erlaubnis von Hofmann. Weil bei Alpha konnte ich nur ganz bestimmte Dinge machen. Also Alben zum Beispiel nur in DIN A4 Größe. Das hing mit den Druckmaschinen und so weiter, also aus technischen Gründen und höherformatige Alben, das war nicht möglich. Und ja, irgendwie ein bisschen experimentell zu arbeiten, war auch nicht möglich. Dann habe ich mir gedacht, mache ich die Edition für so kleine, feine Sachen, auch für Portfolios, eben mit signierten Blättern drin und so weiter, Druckgrafik und ja, und dann kam es eben dazu, dass die Edition, die kleine Edition Kunst der Comics, die großen Alpha Comic Verlag dann aufgekauft hat und plötzlich sehr viele Schulden am Hals hatte. Ja, das ist so. Das ist die Geschichte, ne? Also die hinter diesen Magazinen steht. Also dann habe ich die halt dann auch als Verleger weitergeführt. Und die Hefte.
Das heißt, die Druckerei, die Druckerei war dann also schon relativ früh davon überzeugt, dass man tatsächlich auch mit den Comics ja Geld verdienen kann. Also ich stelle mir gerade die 80er, die frühen 80er Jahre auch so ein bisschen vor. Es war ja nun alles erst im Kommen, ne? Also das Comicland Deutschland existiert ja nach wie vor nicht. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass es in den Mitte der 80er bis Ende der 80er besser lief als aktuell, zumindest jetzt irgendwie für Comics an sich. Genau. Mhm. Das heißt, da muss ja dann doch schon relativ viel Vertrauen in das Medium Comic entstanden sein durch diese Druckerei Hofmann, um eben nicht nur die Hefte, die vorhanden waren, abzuverkaufen und die Schulden zu tilgen, sondern das eben auch eine gewisse Zeit noch weiterzutreiben mit dem Alpha Verlag.
Ja, also für Hofmann war das insofern interessant, Alpha zu haben und auch die Hefte zu haben. Die hatten regelmäßig zweimal im Monat einen Auftrag, den sie in ihre Maschinen eben reinstopfen konnten, wenn da ohnehin meinetwegen Leerlauf war. Das war ja richtig Schichtbetrieb, ne? Große Druckerei mit Rollenoffset und was weiß ich, ne? Also das war ja, ging ja alles noch analog damals, ne? Also Digitaldruck kannte man ja nicht und die Hefte mussten auch eine bestimmte Auflage haben, damit die sich überhaupt lohnen. Und ja, was ich noch dazu sagen kann zu den Heften, die Hefte selber sind, das war auch von Anfang an mein Konzept, die waren nie darauf ausgerichtet, Profit zu machen. Wenn die plus minus null gelaufen sind, prima, super. Also dann haben die ihr, also das eingespielt, was sie gekostet haben, aber haben halt den großen Vorteil gehabt, man war zweimal im Monat am Markt, ne, also hat Leser gehabt und hat über die Hefte dann diese Alben wie Zeit der Asche und so weiter dann verkaufen können. Und die haben das eigentliche Geld gebracht, die Alben. Ne, also das war dann etwas, was ich, ja, Hofmann vermitteln konnte. Es bringt nichts, die Hefte allein weiterlaufen zu lassen. Wir müssen relativ schnell anfangen, auch Alben zu machen. Mit den Alben kann man Geld verdienen, mit den Heften schwer. Und das ist ja auch das, was viele andere, es haben ja viele versucht, Schwermetall zu imitieren oder U-Comics zu imitieren, also andere Verlage, ne? Also haben dann irgendwelche ja, Konkurrenzblätter da in den Markt gebracht und das hat nie funktioniert. Die sind immer sang- und klanglos eingegangen und da standen dann große Verlage dahinter, also nicht nur so ein kleiner Krauter, also Alpha war ja trotz allem immer noch nur ein verhältnismäßig kleiner Verlag, ne? Und das hat nie funktioniert. Wir hatten halt das Glück, dass wir eine richtig gute, treue Leserschaft, eine Fanbase im Grunde genommen hatten. Für beide Hefte.
Ja, das ist jetzt so eine Nummer für die Schwermetall. Ich bin von dem, das ist schon sehr, also für mich persönlich ein verdammt faszinierendes Thema, aber ich merke auch gerade, wie ich überhaupt keine Ahnung davon habe.
Ja, gut, hat ja nur noch vor deiner Zeit stattgefunden und letztendlich ist es bis 2000 gegangen. Für mich und auch für die Freunde von mir, die sich für Comics interessiert haben, war das schon irgendwie so ein Ding. Man konnte sich ja das nicht irgendwie so leisten, wie es rauskam, aber jeder hat sich mal ein Heft gekauft und so. Und ich habe halt auch gemerkt, also wenn man jetzt der Nostalgie frönt und sich mal wieder ein paar alte Schwermetallhefte kaufen möchte, so einfach kommt man nicht mehr an die ran und die sind auch nicht so günstig, wie man es gerne hätte. Also so gesehen ist diese Fanbase immer noch treu dem Ganzen ergeben. Und ja, man trennt sich dann eben nicht davon. Wie habt ihr denn ihr das dann nachher noch mit den Lizenzen geregelt? Gab es dann eben, also von Raimund Martin habt ihr es wahrscheinlich dann diese Lizenzgespräche dann übernommen und auch die Kontakte übernommen. Und also, war das dann...
Das war im Grunde... Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Also
ist gut.
Wir haben von Raimund Martin im Grunde genommen, ja, mein erster Auftrag, als ich bei Hofmann anfing, war, das war kurz vor der Frankfurter Buchmesse 85, gehen Sie hin auf die Buchmesse, gucken Sie, dass Sie diese ganzen Verlage, von denen wir unsere Lizenzen beziehen, dass Sie die ansprechen und sagen es denen unter dem, ja, noch Siegel der Vertraulichkeit, dass sie das machen, weitermachen werden und ja, dass die Firma Hofmann Druck, die letztlich hinter Alpha steht, ein verlässlicher Partner ist. Ne? Also, dass das Kapitel Raimund Martin Geschichte ist. Gut, das habe ich gemacht, aber ich konnte nicht verhindern, dass zum Beispiel so eine Serie wie der Inkal, also John the Fool von Möbius, in der Zwischenzeit zu Carlsen abgewandert ist. Die haben sich natürlich die Hände gerieben, ne? Also weil das ist ja die große Serie, ne? von Möbius, also die Inkal-Serie. Und was mich sehr, sehr geärgert hat, aber es war nicht zu verhindern. Ne? Also das war schon weg, ne? Wie ich da im Grunde angefangen habe. Und wenn so ein Übergang ist von einem Verlag zum anderen, ist das immer ein sehr kritischer Zeitpunkt, wo, sagen wir mal, die Konkurrenz nicht schläft. Ne? Die ist dann sehr wach und sobald eine Möglichkeit sich ergibt, da auf ein interessantes ja, Lizenzpaket sich zu stürzen, dann machen die das. Das haben wir ja dann auch erlebt, als wir die als Schwermetall bzw. als Alpha-Comic an uns übergegangen ist, also wo wir dieses Management-Buyout gemacht haben. Da ist uns zum Beispiel Sin City von Frank Miller dann verloren gegangen. Na, also das, wir hatten einen Vertrag mit, wie war das? Dark Horse war das. Und hatten auch schon eine ganze Reihe von Sin City veröffentlicht. Und dann war eben dieser Bruch und dieser Vertrag mit Alpha Alt und quasi Alpha Neu hat ausgereicht, also diese Pause, diese kurze, die es da gab, hat ausgereicht, dass sich eben auch wieder Carlsen, ne, also Sin City gekrallt hat. Ne, also, und dann war ich aber auch, ich habe die mitten, während sie lief, auch abgebrochen. Normalerweise habe ich sowas nicht gemacht. Die haben mir dann angeboten, ja, du kannst es ja im Magazin weiter veröffentlichen. Aber ich habe mir gedacht, hallo, ich mache doch nicht Werbung für hier, ne, die lieben Mitbewerber, ne, sondern bitte für unsere eigenen Produkte. Und naja, gut, es war dann ein ähnlicher Schlag. Ne? Und als dann diese ganze Zensurgeschichte lief, die ich ja in diesem zweiten Band auch schildere, ja, gut, da haben uns die Mitbewerber eben gepflückt wie Asgeier. Ne? Also wir waren noch nicht tot und sie haben die Sachen rausgerissen aus uns. Und das war dann auch letztlich der Grund, warum ich dann, nachdem Alpha und Edition wirklich Geschichte waren, gesagt habe, so jetzt will ich mit Comics erstmal nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben.
War das denn für euch damals oder für dich damals schon, also wenn man sich so Comics so, anschaut, die man vielleicht in Deutschland eben bekannt machen möchte oder verlegen möchte, war das da schon irgendwie so ein Gedanke, den man hat, so nach dem Motto, der könnte ja eventuell zensiert werden oder verboten werden in Deutschland?
Oh, das war ein großer Gedanke. Also ich bin ein großer Fan von Magnus, das ist ein italienischer Zeichner, den wir auch in Schwermetall hatten. Und Magnus hat eine Serie gezeichnet, die heißt Necron. Das ist einfach eine ganz tolle Serie, aber mir war klar, also selbst heute ist es wahrscheinlich schwierig, diese Serie in Deutsch zu veröffentlichen. Also vielleicht ist das heute so ein Nischenthema, dass es nicht weiter auffällt und es läuft so unter dem Radar durch. Aber so die Möglichkeit, also zu der Zeit, wo ich noch verlegerisch tätig war, dass zum Beispiel so eine Serie, die ich sehr gerne gemacht hätte, ne, hier verboten wird, das war klar, ne, also das war eindeutig. Also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, das ist eine Sache, mit denen hatte ich ja auch viel zu tun. Ich bin regelmäßig da angereist bei Indizierungsverfahren und habe eigentlich immer es geschafft, die Titel rauszuhauen aus diesen Indizierungsverfahren. Also es ist nicht indiziert worden. Aber bei so einem Titel wäre das unmöglich gewesen. Ne? Also der wäre mit Sicherheit indiziert worden. Kannibalismus, Nekrophilie, was weiß ich. Ne? Also obwohl es alles Satire und ironisch und lustig, ne, war. Ne? Also die ganze Necron-Serie ist im Grunde genommen ein ganz schrilles Produkt, ne? Also was Spaß macht zu lesen, ne? Großes Vergnügen macht zu lesen. Aber Deutschland? Schwierig. Italien kein Problem.
Was war
Frankreich
denn,
kein Problem.
Was war denn euer dann der erste indizierte Titel, wo es dir nicht mehr gelungen ist, die Bundesprüfstelle davon abzubringen, wo du dich geschlagen geben musstest?
Der erste indizierte Titel, das war auch der letzte indizierte Titel und der ist nur deshalb indiziert worden, weil ich wirklich eben klar war, jetzt ist geht es mit dem Verlag bergab. Das war dann im Jahr Ende 2000, Anfang 2001 von der Giovanna Cassotto. Striptease heißt der Band, ist ein, sind erotische Comics, die zeichnet wunderbar, die war mit Franco Saudelli lange Zeit liiert und hat von ihm auch sehr viel gelernt, das ist ja auch ein ganz brillanter Zeichner und die hat halt ein Comic, also das sind so mehrere Kurzgeschichten drin und einer, wenn man den ungenau liest, dann kann man den eben auch als Nekrophilie ansehen. Ne? Und das war dann der Grund, warum dieser Titel indiziert wurde. Wenn man die Geschichte ganz liest, sieht man, das ist einfach ein Spiel, das zwei Leute spielen. Einer legt sich in den Sarg, stellt sich tot und lässt sich dann von einer begeisterten, die den Toten irgendwie ganz erotisch findet und so weiter. Und vielleicht kann ich ja doch noch was zum Leben erwecken an diesem Toten. Und tatsächlich kann sie was zum Leben erwecken und so weiter und so fort. Ne? Und dann stellt sich raus, der war natürlich keineswegs tot, sondern das war einfach ein Sexspielchen, was die gespielt haben. Ne? Und das hat sie halt sehr schön gezeichnet. Für die BPS war das ausreichend. Ich bin sicher, wenn ich mir die Mühe da noch gemacht hätte und wäre hingefahren nach Bonn, Bad Godesberg zu dieser Sitzung, ich hätte auch diesen Titel frei bekommen. Aber es war eben sowieso schon, ne, also der Verlag war kurz vorm Abnippeln und das hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Ne? Das ist der einzige Titel, der von uns indiziert ist.
Jetzt habe ich aber schon mal eine Frage. Also ich verstehe auf der einen Seite, dass man gesagt hat, okay, zu der damaligen Zeit und sowas, so Sex Sells, bliblablub, das verstehe ich. Aber warum war das so unrentabel, sich hinzustellen und dann auch zu sagen, vielleicht probieren wir mal einen anderen Weg? So, wir haben so viele Probleme mit diesen ganzen erotischen Sexzeugs, vielleicht machen wir einfach mal was mehr in die actionlastige Sci-Fi-Richtung oder sowas. War das mal ein Gedanke oder so? Oder war das nie irgendwie ein Gedanke, dass du davon abkommst?
Das war schon ein großer Gedanke und wir haben, wenn man unser gesamtes Programm sich anguckt, haben wir, würde ich mal sagen, 60, vielleicht sogar 70% sind nicht erotische Titel, die wir gemacht haben. Das ist irgendwelche Fantastik, das ist Horror, das ist Science Fiction. Natürlich kann irgendwo in diesen Storys auch mal eine Erotikszene drin vorkommen. Ist die Erotik einfach auch zu wichtig im Geschichten erzählen, aber das war jetzt nicht so das Vordringliche. Ne? Aber so Serien wie Druna, also Serpieri, die wir ja auch bei dem Buch hier vorne drauf haben, sind eigentlich eher die Ausnahme. Ne? Es war eine sehr gut verkäufliche Ausnahme. Also es war einer unserer Bestseller-Autoren, der Serpieri. Aber wir haben auch sehr viel andere Sachen gemacht und wir haben wir hatten ja auch in Schwermetall, also Leute wie Charles Burns zum Beispiel, ne? Also der ja viel mit Raw und Art Spiegelman und solchen Leuten zusammengearbeitet hat, den hatten wir da drin und jede Menge anderer Künstler, also und Geschichten. Also wie gesagt, das Heft hatte ein erotisches Cover, aber der Inhalt war total gemischt. Ne? Also von abgedreht über eben Science Fiction, Fantasy, eben Zeit der Asche, da findet man null Erotik drin. Kristallschwert ist ein bisschen Erotik mit drin, weil da eine Heldin auch eine Rolle spielt, die einigermaßen gut proportioniert ist, so im herkömmlichen Sinne. Aber das ist es auch. Ne? Es hat keine jetzt große Rolle gespielt. Und
Zumal der Chris ist ja bekannt dafür, wunderbare Frauencharaktere zu zeichnen. Und also deswegen, das Kristallschwert habe ich auch so ein paar Sachen mir damals zugelegt. Aber ich muss gestehen, mein persönliches Alpha-Highlight waren die schwarzen Gedanken von André Franquin.
Ja.
Das ist für mich, ich habe das auch im Regal stehen. Also ich habe damals auch böse Worte mit meinem Comic-Händler gewechselt, weil ich wollte das haben. Und der hat mir aber ein anderes besorgt. Das war nicht in Hardcover, sondern Softcover. Keine Ahnung, wer das vor euch hatte irgendwie. Aber das war auch nicht so komplett. Da fehlten, weiß ich nicht, 20 Seiten oder irgendwie sowas. Und das war für mich schon was ganz Besonderes. Und jetzt ist es so, ich glaube, das ist aktuell bei Splitter erschienen, auch nochmal erweitert irgendwie um irgendwelche Sachen. Den habe ich mir noch nicht zugelegt, weil einfach das Alpha-Ding von Schwarzer Gedanken, das ist bei mir so ein, das ist einer dieser Comics, die man mit auf eine Insel nehmen würde.
Ja, also der erste Band von Schwarzen Gedanken von Franquin, der war Volksverlag, ne? Und
Ja,
dann
genau.
haben wir den, also das war einer der allerersten Alben, die wir gemacht haben, Schwarze Gedanken. Und es war direkt ein rasant guter Bestseller, vor allen Dingen, weil wir eben das als die schwarzen Gedanken komplett. Ne? Also das war uns ja wichtig. Ne? Also dass das eben nicht eben diese abgespeckte Version war, sondern eben die Komplettfassung. Ne? Die ist da ja, rausgekommen. Und ja, Franquin ist einer der ganz großen. Allerdings U-Comics-Schiene, ne? Also das war ja, der war ja ein U-Comics-Künstler, ne? Und der war sicherlich in U-Comics, wenn wir den drin hatten, wir haben alles, was wir kriegen konnten von Franquin, haben wir in U-Comics gedruckt. Also und wenn es eine puppelige Zeichnung war, ich war um jeden Strich froh, den ich von Franquin drin hatte, ne? Und ja, ich durfte ihn ja auch besuchen und wir sind durch Brüssel gefahren und haben uns viel unterhalten und ich habe ja auch eine Ausstellung mit seinen Sachen gemacht und habe ein Buch über ihn gemacht, eins der wenigen von mir, die auch dann ins Französische übersetzt worden sind, also wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, und dass das eben nicht nur hier in
Genau.
Deutschland verbreitet worden ist. Ja, und wir
Das war
haben.
die Comic-Kunst des André Franquin, glaube ich, hieß
Ja,
das Buch, ne?
die Kunst ist André Franquin, genau so hieß
Ja.
es. Und dann auch immer Vorzugsausgaben gemacht mit signierten Blättern von ihm. Und wir haben, wo ich dann mal bei ihm war im Studio, da habe ich dann zufällig gesehen, irgend so ein Blatt, wo er den Gaston, ganz klein, das ist ein ganz kleines Bildchen, hat er so gezeichnet und dann hat er dieses Blatt aber hauptsächlich benutzt, um seinen Pinsel, also wie so eine Palette, ne? Also um die Farben auszuprobieren. Also das ist über und über mit ganz abstrakt, mit lauter verschiedenen Farben beschmiert, in Anführungsstrichen. Aber ich fand das so schön, dieses Blatt, dass ich gesagt habe, also wir wollen das, ne? Und wir drucken das und zwar in einem Feinrasterverfahren auf Bütten und bitte signiert und so weiter. Und das hat er gemacht, ne? Und das ist eine
Cool.
Rarität heute, ne? Also dieses Blatt. Also weil es eben auch wirklich gut, ne? Also damals State of the Art, eben was Drucktechnik anbelangt, ne? Also mit einem 360 Grad winkelverschobenen Druckrastern, also da siehst du nichts mehr an Punkten und dergleichen. Ne? Das ist einfach super gut gemacht. Ne?
Ah, das waren die damaligen Kristallraster, glaube ich, die da frisch rausgekommen sein müssten, ne? Die dann sozusagen den Detailgrad noch mal erhöht haben. Aber jetzt noch mal zurückzukommen auf die Edition Kunst der Comics, die ja nun auch tatsächlich dann sich auf, also wenn ich in mein Regal gucke, dann steht zum Beispiel A Boy and His Dog von Richard Corben steht da drin. Dann habe ich auf jeden Fall noch zwei Sachen von eben Fernando Rubio,
Ah ja.
Homero und Verfolger, glaube ich, die ich persönlich als jüngerer Mensch total abgefeiert habe, weil der so wunderschöne aquarellierte Zeichnungen gemacht hat, die irgendwie, wo ich mir gedacht habe, wie macht der Typ das? Aber das war ja auch Couleur direkt, das habe ich gar nicht verstanden damals, wie man das farbig machen sollte. Und halt eben die Kunst des André Franquin. Das wären so diese vier großen Bände von euch, die ich bei mir dann ins Regal gestellt habe, gar nicht wissend, dass das irgendwie mit dem Alpha Verlag mal in irgendeiner Form, also über dich diese Schnittstelle eben hatte. Das war mir gar nicht klar. Für den Leser ist es ja immer alles riesengroß. Da hat man ja den großen Carlsen Verlag, aber auch den EAPA Verlag, der jetzt für mich eher interessant war für Lucky Luke. Und das war es dann eigentlich schon fast wieder. Und dann eben noch so der Norbert Hethke Verlag und eben der Alpha Comic Verlag. War mir gar nicht klar, dass der gar nicht so groß ist. Das war für mich halt auch so, die haben halt die Sachen gemacht, die der Carlsen halt nicht gemacht hat irgendwie. Und das fand ich halt alles sehr lesenswert.
Ja, also wir hatten bei der Edition natürlich auch einige experimentelle Sachen, also Peter Engel zum Beispiel, Ost-West-Dialog, das war vor dem Fall der Mauer, ne, also wo der das gezeichnet hat. Das war schon, ja, da haben wir einen Band gemacht, der Ost-West-Dialog Band 2. Der ist länglich, also fast 1 Meter lang und ungefähr so schmal, ne? Also so ein richtiges, so ein Prügel. Und als wir den rausgebracht haben, das heißt, es war immer auch gut zu gucken in der Edition. Du konntest die Leute, also es fiel auf, ne? Also jede Menge Leute rannten mit diesem Ding unterm Arm rum, weil sie es natürlich nirgendwo hinstecken konnten, ne? Also es war quasi auch Werbung für uns Gute, ne? Und wir haben ja, das war auch das hat der Herb, das war seine Idee, also Herb Schröppel, ne? Ilse Achatz und ich, wir waren Edition Kunst der Comics, ne? Und der Herb Schröppel war ein begeisterter Sammler von Tomatenmarkdosen. Der hatte ein,
Was? Okay.
der hatte eine riesige Sammlung von Tomatenmarkdosen, hat die natürlich aufgemacht und ist Tomatenmark raus, weil sonst wären die irgendwann mal explodiert oder so, diese Dosen. Also dem ging es
Ein Massaker.
um die Dose selbst und hatte weltweit, also hunderte von lauter verschiedenen kleinen Details, also von diesen kleinen Dosen. Und dann kamen wir auf die Idee, also er kam da drauf, wir machen sozusagen als Promotion-Gag für die Edition Kunst der Comics, Comics in kleinen Dosen.
Ah,
Und das
geil.
heißt, wir haben dann sechs verschiedene so Miniaturcomics, ja, knappe 2 Zentimeter mal 4 Zentimeter gemacht, unter anderem auch von Franquin ein Band, einen mit Gerd Bauer, einen mit Gottlieb, einen Wilhelm Busch, Oviv und ich weiß nicht was noch. Ne? Also, die produziert und dann gab es ein riesiges Theater, weil damals gab es noch keine EU. Das können sich Leute natürlich wie du überhaupt nicht vorstellen, ne? Aber es war damals, gab keine EU. Das heißt, man musste jetzt diese Miniaturcomics nach Italien bringen, sprich zwei Grenzen überwinden, Österreich und eben die italienische Grenze. Und um dort eben einen Hersteller zu finden, der diese Dosen hat, diese Tomatenmarkdosen, die normalerweise in riesigen Millionenauflagen hergestellt werden, aber wir haben irgendeinen kleinen Hersteller gefunden, der halt so neutrale Dosen hatten und dann haben wir mit ja so eine kleinere Menge eben gekauft von diesen Dosen, diese Comics drin abgefüllt und die zugemacht und dann mit den Banderolen versehen, was drin ist, ne? Also welcher Comic da drin ist und dann sind Ilse und Herb wieder aus Italien zurückgefahren, im Anhänger voll mit diesen Dosen und mussten an jeder Grenze dem Zöllner Dosen aufmachen, um denen zu sagen, ja, das ist, da ist wirklich ein kleiner Comic drin. Ne? Also zum Glück hatte die Ilse, schlau wie sie war, einen Büchsenöffner dabei. Ne? Also konnte das dann auch belegen. Ne? Also und dann sind die eben nach Deutschland gekommen und das war dann eben auch mal auf einem Comic-Salon ein richtiger Hit. Diese Comics in Dosen und das ging dann sogar bis in die, ich weiß es nicht, entweder Heute-Journal oder Tagesthemen oder so, da wurde dann mal kurz über den Comic-Salon und dann, ja, und außerdem, ne, und dann konnte man die Ilse sehen, wie sie so eine Dose aufgemacht hat und so einen kleinen Mini-Comic daraus geholt hat, ne, also das war schon eine schöne, ja, Promotion-Geschichte, damit konnten wir gut für uns werben.
Ach, geil, ich sehe es, ich habe es jetzt gerade, während ihr hier redet, ich meine, habe ich jetzt gerade mal schnell im Internet geguckt und hier gibt es tatsächlich noch Bilder von diesen Comics in Dosen. Das ist ja hart.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, das Gute war ja, das brachte das ja so ein bisschen raus aus der Nische und rein so in diesen Mainstream-Markt, weil es so ungewöhnlich ist. Also düster erinnere ich mich da auch noch dran. Mhm. Ich meine, ich hätte auch einen gehabt, den habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag oder sowas. Ich habe ihn aber, glaube ich, nie aufgemacht. Deswegen.
Ja, also.
Genau. Aber apropos Querformat, ihr hattet ja dann bei der Edition Kunst der Comics auch noch so eine Art Piccolo in Hardcover,
meine ich,
entsinnen zu können.
Die,
ne?
Stars in
diesen
Strix.
Sehr schönen, Stars, genau, diesen sehr schönen Schwulks-Comic von Ralf König und Walter Mörs. Mhm. Das muss ja auch irgendwie bei euch mal einen Champagner-Korken zum Ploppen gebracht haben, als ihr da diesen Comic gemacht habt, der so wunderbar lustig ist.
Ja, sicher. Also ich meine, wir hatten, Ralf König war für die Edition der Bestseller-Autor. Wir hatten das Kondom des Grauens von ihm als Band, der ja dann auch verfilmt worden ist. Gut, die Verfilmung ist jetzt nicht so toll, aber egal. Ne? Und aber der Comic ist sehr, sehr gut gelaufen. Es gab eine wunderbare Puppenanimation, also beziehungsweise Puppentheater, ne, also von diesem Comic als, ja. Also die war großartig, ne, also so à la Muppet Show oder Sesamstraße oder wie auch immer, ne, so mit fast lebensgroßen Puppen, die dann diese Geschichte gespielt haben, zum Brüllen komisch, sehr, sehr gut gemacht. Ja, und Ralf König und Walter Mörs hatte ich schon früh in U-Comics drin, mehr oder weniger regelmäßig und ja, die beiden kannten sich untereinander auch und haben halt dann eben diesen Schwulks zusammen gemacht. Ne? Also es war natürlich großartig, dass es mal zu so einer Kooperation gekommen ist.
Und von Chris Scheuer habt ihr, glaube ich, noch Morgana im Programm gehabt, oder?
Ja, Chris Scheuer war dann in dem Piccolo-Programm, war die Morgana, wobei die Morgana ist auch zuerst in Schwermetall gelaufen, ne? Und dann wurde sie eben weil das vom Umfang her für ein normales Album nicht gereicht hätte, haben wir sie dann als Piccolos eben gemacht. Und zwei Bände plus einen Nullband. Wo noch ein paar Zeichnungen und so drin waren, ne? Also so ein Zusatzbändchen. Ja, und wir hatten Theo Vandenbogart mit Leo der Terrorist als Piccolo, hatten von Pyrus einen wunderschönen Band und ja, so ein paar Bände halt da gemacht, ne? Also in diesem Piccolo-Format. Es ist ja, das ist so ein bisschen auch. Gut, ich gehe jetzt stramm auf die 70 zu, man sieht es ja auch, ne? Und bin halt mit diesen Comics, mit diesen Piccolo-Comics, eben Hans-Rudi Wäscher, wir haben vorhin schon mal erwähnt, ne? Bin ich aufgewachsen, deswegen war das natürlich auch für mich sehr schön, sowas dann im eigenen Verlag machen zu können. Also eben andere Piccolos.
Ja, der Markt ist ja nach wie vor da. Also es gibt ja immer noch Piccolos, die neu gezeichnet werden. Unter
Ja.
anderem fällt mir jetzt der Jürgen Spee zeichnet, glaube ich, eine ganze Menge von Piccolos und so weiter. Was ja auch ein ziemlich hohes Niveau hat, das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es auch ein Stück weit natürlich der Nostalgie-Gedanke ist, dem das Ganze geschuldet ist. Denn ich merke es ja selber an mir, dass ich jetzt mich wieder auf die Suche nach Comics begebe, die oder generell auch Literatur oder auch Musik begebe, die ich damals gehört habe, aber nicht mehr habe oder nie hatte, weil ich es vielleicht auch nie besessen habe. Und da ist dann sowas wie Pitche Pit, und der Schrecken der Meere oder sowas, das sind so Comics von damals. Aber auch, das war dann natürlich ein bisschen später und ich war ein bisschen älter, eben Druna. Du hattest es eben gerade auch angesprochen und Druna ziert ja auch das Cover des zweiten, das war Schwermetallbandes. Und ja, Druna hat ja nun eigentlich auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Also kurz für die Leute, die den Comic nicht kennen. Es ist eigentlich ein Science-Fiction-Comic und man könnte ihn auch knallhart so als Sci-Fi-Horror lesen. Der hat aber einen ziemlich hohen und expliziten Sexanteil. Also da sieht man wirklich alles und nichts bleibt der Fantasie überlassen. Aber grandios von Serpieri gezeichnet. Und ich kann mich daran erinnern, dass der erste Band auch zensiert war.
Ja,
Den bekam man gar nicht anders.
also der erste Band ist klar, also im Heft, gut, da muss ich auch noch mal kurz was erklären. In dem Heft selber, wo wir den vorveröffentlicht haben, ne, also den Morbus Gravis, den ersten Band von Druna, jedes Schwermetallheft brauchte eine Freigabe, eine anwaltliche Freigabe. Dass es überhaupt in ja, dass die Händler, ne, also Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhändler, die Grossisten, dass sie das überhaupt ausgepackt haben, ne, und um es dann eben in den Laden zu stellen. Das brauchten die, um sich abzusichern, falls irgendwie jemand kommt und sagt, hier, was habt ihr für einen Schweinkram, und wir zeigen euch an, ne? Und dieser Anwalt, der hat das natürlich, klar, der musste das auch entsprechend natürlich ordentlich machen und hat dann gesagt, ja, also ein erigierten Penis, ne, auch wenn er nur gezeichnet ist, ne, geht überhaupt nicht. Also das ist völlig No-Go. Entweder ein Balken drüber oder das Bild ganz rausschneiden oder am besten sogar die ganze Seite rausschneiden. Ne?
Oh Gott, nein.
Das heißt, in dem Heft ist es schon stark zensiert worden. Dann haben wir natürlich das erste Album gemacht und das war dann auch zensiert und das hat mich gewurmt ohne Ende. Ne? Also diese großartigen Zeichnungen mit diesen brutalen Schnitten, die wirklich wehtun. Ne? Also das ist so, als würde man bei Michelangelo einfach drüber malen. Ne? Also bei den Sachen, die der gemacht hat.
Unglaublich.
Ne? Also und der hat einfach zeichnerisch eine super Qualität, Serpieri. Das ist ganz, ganz große Kunst. Also meiner Meinung nach. Ja, also dann haben wir ein im ICOM, Interessenverband Comic. Ja, also das ist so ein Verband, wo sich lauter Comiczeichner und Autoren und so weiter zusammengefunden haben.
Den gibt's ja noch.
Und den gibt es noch und feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum, dieser Verband. Da haben wir dann ein Sonderheftchen rausgegeben, wo die ganzen weggeschnittenen Sachen eben drin waren. Ne? Also die wegzensierten Teile. Ne? Und ja, ich habe einen kleinen Text dazu geschrieben und so. Und weil, gut, das haben wir dann halt auf dieser Ebene gemacht, einfach um auch den Verlag zu schützen, Also der ICOM hat dann gesagt, okay, wir machen das, sollen die das Heft ruhig zensieren, das, wir machen da jetzt, was weiß ich, 1000 Stück von oder so und gut, wenn sie es wegzensieren, dann zensieren sie es weg. Ne? Also dann ist es halt, aber das ist nicht jetzt so ein großer Verlust. Ne? Ja, und die späteren Auflagen, die wir von Morbus Gravis gemacht haben, die waren dann aber unzensiert. Da gab es dann natürlich Ärger mit der Bundesprüfstelle, wo dann Anträge ohne Ende eingelaufen sind, so von wegen Jugendgefährdung und so weiter. Und dann bin ich dahin gefahren und habe den Leuten, also man musste das immer so machen, wenn die das in einem kleinen Kreis verhandelt hätten, ne, also im Dreiergremium, wie sich das nannte, dann hätten die das indiziert und weg, ne? Es wäre in die Liste gekommen und man hätte keine Chance mehr gehabt. Ich habe da jedes Mal Widerspruch gegen eingelegt und gesagt, es muss vor dem Zwölfergremium verhandelt werden. Vorteil 1, das Zwölfergremium tagt vielleicht zweimal im Jahr, weil da sind dann alle möglichen Kirchenvertreter von Jugendverbänden, sonst was. Ne? Also sind da mit drin in diesem Zwölfergremium. Und da hat man aber als Verlag die Chance, man kann den Titel verteidigen, man kann da auftreten, man kann den Leuten sagen, hier, hallo, eben, würdet ihr bei Michelangelo, bloß weil da auch irgendwann mal was zu sehen ist, drüber pinseln? Würdet ihr das wagen? Ne? Und das bei einem Comic wagt ihr und so. Ne? Also, und ich habe dann versucht, natürlich so den, ja, so als Klugscheißer, der ich nun mal bin, dann viele kunsthistorische Bezüge herzustellen, etc. pp. Und habe mich dann mit denen auf einen Deal geeinigt. Habe gesagt, okay, wir schreiben auf das Album drauf, es ist ab 18 und es wird eingeschweißt. Das heißt, Kinder und Jugendliche haben überhaupt nicht die Möglichkeit, außer sie reißen es auf, aber gut, es ist eigentlich einem zufälligen Kleinkind, das so in Greifhöhe hat, dieses Album, ist es erstmal entzogen. Ne? Und darauf haben sie sich eingelassen und damit war es eben nicht indiziert. Und diesen Deal, den haben wir dann noch mit Paul Gillon, die Überlebende und anderen Serien dann auch noch gemacht. Ne? Also das lief dann immer nach dem gleichen Muster ab. Also die kannten mich dann da irgendwann bei der Bundesprüfstelle und ich kannte die und ja, gut, das war dann eben so diese Verhandlungsgrundlage.
Aber du würdest, also tatsächlich war das ja so, ihr wart ja dann auch Türöffner für ähnliche Publikationen, habt sozusagen die Messlatte dann natürlich auch ein wenig verschoben, auch für die nachfolgenden Generationen. Heutzutage ist es ja so, das sieht man nicht nur bei Comics, das siehst du aber auch bei Film und Literatur. Was damals ab 18 Jahren oder sogar verboten war, geht mittlerweile müde lächelnd ab 16 durch. Selbst Platten wie Die Debil von den Ärzten, die damals 1984 wegen Claudia hat einen Schäferhund indiziert wurde und wegen, ich glaube, diesem Nachtlied, ist mittlerweile erweitert wieder zu finden seit ein paar Jahren und so weiter. Also es hat sich dann natürlich auch was geändert. Auf der anderen Seite, und ich will darauf hinaus, weil wir es kurz angesprochen hatten, es geht ja dann anscheinend doch wieder ein bisschen weniger. Also durch den Harvey Weinstein und die MeToo-Bewegung hat sich jetzt auch so ein bisschen wieder was, ne, dieses nackte Weiber auf dem Cover, das wollen wir nicht und das machen wir nicht. Also der Aufschrei, der da jetzt durch den Markt geht, suggeriert mir so ein bisschen, wie auch bei vielen anderen Dingen. Ralf König ist dann auch so ein Beispiel davon, die Revolution frisst ihre Kinder. Das ist irgendwie so ein bisschen so der Spruch, der mir eingefallen ist. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich beobachte das mit einer ziemlichen Sorge, wobei ich MeToo jetzt prinzipiell eigentlich gut finde, weil Verbrecher müssen bestraft werden. Ne? Also wenn jemand wie Weinstein hingeht und seine Position ausnutzt und es gibt ja diesen berühmten Spruch mit der Besetzungscouch und das richtig weidlich eben ausnutzt, das geht nicht. Was geht, und da darf es keine Grenzen geben, ist die künstlerische Darstellung, noch dazu eine gezeichnete, ne? Also wo du gar keine jetzt realen Personen für brauchst, ne? Sondern da sitzt ein Zeichner und denkt sich was aus, oder ein Autor denkt sich was aus und schreibt was, und ein Zeichner zeichnet es danach. Da muss eigentlich alles möglich sein, weil sonst geht eine endlose Diskussion los nach dem Motto, also dann wird Kultur auf einer ganz breiten Ebene letztlich wieder wegzensiert. Ne? Also die Freiheit muss es einfach geben, und die müssen auch die Leute aushalten können, meiner Ansicht nach. Also, und natürlich ist es in der Verantwortung jetzt von Eltern beispielsweise, sich anzugucken, ja, was guckt sich mein Kind an? Da müssen Eltern, das ist die Verantwortung von Eltern, die müssen sich da drauf gucken und sagen, na, das ist vielleicht noch nicht so ganz das Richtige für dich. Ne? Also warten wir mit diesen Sachen. Ne? Also bis du ein bisschen älter bist und das dir angucken kannst, ohne traumatisiert zu werden. Ne? Und das ist dann jeweils eine individuelle Abwägungssache, aber bloß weil das eben abgewägt werden muss, darf es nicht dazu kommen, dass andere sagen, ja, dann darf es das nicht geben. Punkt. Wir haben eine Freiheit, eine Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, zum Glück hier in unseren westlichen Breitengraden, und die müssen wir verdammt nochmal verteidigen. Das ist schlicht und ergreifend meine Meinung. Denn was ein Künstler oder ein Schriftsteller zu Papier bringt, ist etwas, was das ist erstmal sein, damit drückt er sich aus. Und dann können die Leute sagen, interessiert mich nicht, oder ich finde es eine Sauerei, weg damit, von mir aus. Können die das ja alle sagen. Jeder kann für sich selber entscheiden, ich lese das oder ich lese das nicht. Aber man darf meiner Meinung nach nicht hingehen und sagen, das wird jetzt generell weggeschoben. Also, und da kommen ja
so ein bisschen die sozialen Medien jetzt gerade ins Spiel. Also das ist ja das, wo der Austausch sich ja auch, wo der sehr leicht fällt, wo auch ein Aufschrei sehr viel lauter ist, als er vielleicht in der Realität wäre. Eine andere Feststellung, die ich gemacht habe, er kommt auch teilweise aus innerhalb der Szene. Also wenn ich jetzt überlege, die Comic-Szene hat vor 2 oder 3 Ausgaben hätte um eine Aha ein alternatives Cover veröffentlicht. Ich glaube, von Lousier war das. Ja, ja. Ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, was genau drauf war. Ich persönlich, mich hat es halt daran erinnert, was ihr eben im U-Comics 30 Jahre zuvor veröffentlicht hat und wo das wahrscheinlich auch so durchgewunken wurde oder man hätte drüber gelacht. Mhm. Jetzt ist es ein Problem, sowas zu machen. Also auch so eine, in Anführungszeichen, olle Kamelle wie die von Lousier.
Ja, dieses Lousier-Cover, das war auf Pilot. Pilot war ja ist ja auch noch ein Heft gewesen, das im Volksverlag erschienen ist und aus dem dann Schwermetall viel auch rausgezogen hat und ein bisschen auch U-Comics, eben Lousier. Ich finde dieses Cover großartig. Also ich kann da auch heute noch drüber lachen. Aber der René Lehner hat dann halt diese berühmten Shitstorm abgekriegt, also als er das angekündigt hat, dass es als Cover eben bringen will, und ihm wurde Rassismus und was weiß ich alles vorgeworfen. Ne? Also ich habe da Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Also, ich kann diese Argumentation nur ganz schwer verstehen. Also, die jetzt da
Aber
gegenkommt.
es zeigt es, aber es zeigt ja, dass jetzt wesentlich mehr, also beziehungsweise wesentlich weniger geht, als es halt vor 30 Jahren gegangen ist, wo dann aber doch noch das Damoklesschwert der Zensur über einen hing. Und das wiederum ist ja jetzt aktuell, zumindest im Bereich Comic, glaube ich, nicht so aktiv.
Nee. Also, ich denke mal, mit Indizierungen und dergleichen ist passiert relativ wenig, also was Comics anbelangt. Es passiert sehr viel mit Selbstzensur, ne? Also dass halt irgendwelche Künstler sich, was weiß ich, für Gedanken machen, ja, kann ich das bringen oder nicht, ne? Also, was ich ein schönes Beispiel finde, der Klaus Kornfield, weiß nicht, ob der Name was sagt,
Ja,
Musiker,
Throw the Beat in the Garbage, kennen,
ja,
ja.
Musiker mit
Genau.
Throw That Beat und eben aber auch Comiczeichner. Der hat kranke Comics gezeichnet, so als Underground-Heftchen. Und die sind wirklich krank, ne? Aber sie sind funny gezeichnet, also in so einem ganz verstöpselten, naiven Strich, also da, ja, also noch radikaler eigentlich als Edeka, ne? Also ein anderer großer U-Comics-Zeichner, den Warten. Also ich hatte Bedenken, also weil ich kenne den Klaus sehr gut, der gehört zu meinem engeren Freundeskreis und ich hatte wirklich Bedenken, als er sagte, ja, jetzt das kommen jetzt als Gesamtbuch und so weiter, ne, und wird verlegt. Da hatte ich wirklich Bedenken, ho, ob das funktioniert. Ne, also hatte ich so meine Zweifel. Ne, also es könnte sein, dass er da Ärger kriegt. Ganz im Gegenteil, das Buch ist super gut angekommen. Der Timo Wärmisch, ein Autor, den ich auch kenne, der hat dieses Buch geschrieben, Er ist wieder da, diese Satire, ne, über Hitler, ne, also auch verfilmt. Und der hat bei Spiegel Online eine sehr lobende Kritik über kranke Comics geschrieben und darauf gingen natürlich die Verkaufszahlen durch die Decke. Ne? Also, und das heißt, man kann immer noch sowas machen. Ne? Auch ganz krasse Sachen machen. Also die eindeutig gegen alle, ja, ethischen Regeln verstoßen,
Okay.
ne, die man so sich
Ja.
so aufstellt. Aber es ist, ja, man muss den Mut dazu haben, ne?
Ja, ist im Weißblech Verlag erschienen, die ja auch eigentlich auch sich so ein bisschen im Nischenmarkt spezialisiert haben auf Horrorcomics. Captain Berlin machen sie, Zombie-Geschichten und ich glaube auch erotisch sind sie ein wenig unterwegs. Also ja, so ein bisschen sleazy darf es bei denen schon sein. Ja, aber jetzt hast du ja, jetzt, wie gesagt, zwei Bücher hast du geschrieben zum Thema das war Schwermetall. Wie war das denn für dich, nach all der Zeit sich nochmal irgendwie mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen? Kam die Idee von dir, das zu machen? Ist das über die Edition Alfons inszeniert worden? Und wie waren dann die ersten Schritte?
Also ich hatte die Idee schon seit längerer Zeit, weil ich wusste, ich muss was machen, ich muss das für mich abschließen, dieses Kapitel. Ne? Also irgendeine Form von auch Psychohygiene, die da abgelaufen ist. Und dann habe ich halt geguckt, wer verlegt's, wer könnte das machen. Und Alfons hat sich dann eben dankenswerterweise bereit erklärt, das zu machen.
Und wie bist du da rangegangen? Hast du dich dann nochmal, also hast du eine Schublade, wo da der ganze Kram drin ist, sozusagen, die ganzen Erinnerungen? Oder wie hast du dich erstmal sortiert
Also,
für den Anfang?
ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt, aber hinter mir, ne, ist im Grunde genommen mein Handarchiv, was Alpha anbelangt. Da stehen auch alle Schwermetallhefte. Also ich habe immer ein Exemplar mir aufgehoben, ne? Also für mich und das, ja. Und dann bin ich eben hingegangen und habe mir die Hefte rausgenommen und bin wirklich von Heft 1 bis zum letzten Heft durchgegangen und habe mir die angeguckt, nochmal einzelne Geschichten gelesen und mich erinnert und dann eben geschrieben. So ist dieses Buch.
Hast du noch Rücksprache gehalten mit alten Weggefährten von
Ja,
damals?
natürlich, das darf man nicht vergessen, stimmt. Das, klar, ich stieß dann auf natürlich eine ganze Reihe Leute, Zeichner. Ich habe ja auch sehr viele deutschsprachige Künstler reingenommen, ne? Das war ja noch so noch ein Anliegen von mir, dass ich diese Szene hier, ne, also bei uns, dass ich sie stärken wollte und denen eine Veröffentlichungsplattform geben wollte. Und dann habe ich geguckt, finde ich da die Adresse raus, finde ich Telefonnummer raus, habe die angerufen und dann zum Teil, also nicht nur Deutsche, auch natürlich international. Ne? Also dann musste ich auch sehr viele schlechte Erfahrungen machen, nämlich dass, ja, der ist gerade gestorben und so weiter. Ne? Also das passierte dann auch,
Oha.
dass ich einfach Leute ganz knapp verfehlt habe. Also Anni Götzinger zum Beispiel. Ne? Also ich war da gerade an einem Heft, wo wir die noch also drin hatten und dachte, ja Mensch, die hast du seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen, da rufst du mal an. Und dann kam aber, ja, als ich guckte, da war sie wirklich 24 Stunden vorher gestorben. Solche Sachen sind da
Tragisch.
passiert, ne? Also, und das nicht nur einmal, ne? Also, dass ich Leute versucht habe zu kontaktieren, die ich nicht mehr kontaktieren konnte. Aber es gab auch natürlich viele, die ich noch kontaktieren konnte, einige wenige, die ich nicht gefunden habe. Das gab es auch. Also die sind einfach verschwunden. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Ne? Und ja, und mit denen habe ich natürlich gesprochen und wir haben Erinnerungen aufgewärmt und ich habe mir Informationen reingeholt und so weiter. Die sind dann natürlich alle in dieses Buch reingeflossen.
War das schon von Anfang an Plan, zu sagen, wir machen zwei Bücher, oder hat sich das einfach ergeben, weil du am zweiten Buch noch geschrieben hast und man das erste dann schon hätte veröffentlichen können?
Nein, ursprünglich war mein Plan, drei Bücher zu machen. Weil es.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber da beantwortest du sie gerade, ja.
Denn ich habe gesehen, das ist also im Regal Schwermetall, was erschienen ist, also nur die Hefte, das ist mehr als ein Regalmeter. Ne? Also es ist viel. Und dann haben wir gedacht, da, also das teilst du in drei Blöcke auf und machst drei Bücher. Und dann haben die mir von Alfons, also der Volker Hamann, der hat halt gesagt, oh, drei Bücher, um Gottes Willen. Also am liebsten wäre mir eins, aber na gut, einigen wir uns auf zwei. Ne? Und dann habe ich das halt auf zwei Bücher aufgeteilt. Also, und das hat auch ja so gerade hingehauen. Ne? Also, weil die können natürlich auch nicht unendlich dick die Bücher machen, weil sie, das ist eine Reihe, in der das ja erschienen ist, also wo noch andere Bücher auch erschienen sind zu anderen Themen und das heißt, es hat da einen gewissen Standard, den ich da auch erfüllen musste. Ne?
Hast du es eher für dich gemacht oder kannst du am Ende auch sagen, ich wollte noch mal was zurückgeben an die Fans?
Also beides, beides. Mir war es ein großes Anliegen, natürlich was zurückzugeben, beziehungsweise ja, auch nochmal in Erinnerung zu suchen. Hallo, ne? Es gab da mal was, ne? Und das hat durchaus eine gewisse Berechtigung und Bedeutung gehabt für die Szene. Und ich sehe es ja an gerade jüngeren Leuten, die wissen da wenig drüber, wenig bis gar nichts. Ne? Also jetzt spreche ich auch speziell
Hier,
dich
bestes
an,
Beispiel, ja,
ne?
genau.
Und
Ja.
habe mir gedacht,
Ich bin ja schon die ganze Zeit so ruhig, weil ich mir dachte, ich schweige mich jetzt mal aus, weil ich lerne also natürlich gerne dazu und ich lerne gerade so viel und ich möchte nicht dauernd dumm daher labern, wo ich keine Ahnung von habe und muss auch ganz ehrlich sagen,
das
du
ist ja
bist
mal
ja.
was ganz Neues, Flo.
Ah, du bist so lustig. Das ist halt tatsächlich so wirklich, es ist halt deutsche Comicgeschichte halt, ne? Und ich finde das sehr wichtig auch. Und ich bin froh darüber, dass wir drauf. Ich hatte es ja gesehen irgendwo und dachte mir, ah, interessiert mich das, interessiert es mich nicht, keine Ahnung. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen eben darüber. Und dann habe ich mich, man mag es nicht glauben, aber doch ein bisschen informiert und ein bisschen auch was angelesen und so. Und dachte ich mir so, wow, das ist ganz krass. Und der Achim ist ein total krasses Urgestein dieser Comic-Entstehungsgeschichte in Deutschland. Ich finde das total krass und schon ehrwürdig, ne?
Um
Muss
Gottes
man schon
Willen,
sagen.
ja,
Also
also.
was du alles gemacht hast und erlebt hast, ist schon geil. Also ich finde
Naja,
es cool.
man muss das ja mal so als Konsument auch mal betrachten. Also es gibt mehrere Namen, die immer mal wieder aufploppen, gerade wenn man in den 80ern angefangen hat, Comics zu lesen. Achim Schnurre ist auf jeden Fall einer, Andreas Zicknigge ist ein anderer, Norbert Hethke war natürlich auch noch so mit dabei. Und das waren so für mich, ne, also ich wusste doch nicht, wer dahinter steckt oder was ihr da so macht oder sowas. Also das war die Allväter der deutschen Comics, mit denen ich sozusagen groß geworden bin, ohne euch zu kennen. Und als dann der Flo meinte, ja, der Achim Schnurrer wäre da, ich so, oh, lad mich irgendwie ein. Ich stelle auch mal eine Frage. Weil ich das halt, ich find's halt auch total spannend, weil das ist auch ein Teil meiner Comic-Geschichte. Die generelle Comicgeschichte fängt ja nicht mit mir Anfang der 80er Jahre an, sondern da gab es ja davor auch wieder diese ganze Zack-Geschichte und was es davor noch so alles gab, wofür ich jetzt zum Beispiel einen Tacken zu jung wiederum bin, ne? Und das ist halt, das find ich total spannend. Irgendwann, ich vergleiche das immer mit dem Haus der deutschen Geschichte in Bonn. Da geht man los, es beginnt dann 1945 mit der Kapitulation, dann eben Gründung der Bundesrepublik und der DDR. Und man geht den ganzen Gang lang. Und irgendwann beginnt es, dass man Teil der Geschichte wird. Weil einfach dann die Jahreszahl da ist, in der man geboren wurde. Und dann fängt man an, sich wieder zu erinnern. Und gerade Schwermetall oder eben auch U-Comics sind für mich Meriten meiner Comicleser-Vergangenheit, die ich auch nicht missen möchte. Und es ist schade, dass es sowas eben nicht mehr gibt. Es hat seinen Grund, dass es sowas nicht mehr gibt. Beziehungsweise U-Comics existiert ja in abgewandelter Form. Glaube ich, der Steffen Moschetz hat das ein wenig
Der
unter seine Fittiche genommen
macht das jetzt
und
weiter.
veröffentlicht da auch viel Deutsches. Genau. Hast du denn noch Interesse, quasi als drittes Buch noch ein Buch über U-Comics zu schreiben?
Nein, ich habe das gemerkt. Also es hat, das reicht mit diesen beiden Schwermetallbänden. Und ich habe mir dann gedacht,
Es reicht.
ich bin in diesen Bänden auch oft auf U-Comics eingegangen. Also nachdem mir dann auch klar war, nee, mit U-Comics dekliniere ich diese ganze Geschichte nicht nochmal durch. Ne? Also weil sich ja auch vieles überschnitten hat und dann man sich wiederholen müsste und dergleichen. Und es war sehr viel Arbeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war auch für mich ja, eine Verarbeitung, die notwendig war, um ja, mit diesem Thema irgendwie auch abzuschließen, ne? Also weil es ja auch teilweise auch ein sehr schmerzliches Thema war, ne? Also wer wird schon dazu gezwungen, aufgrund eines verfolgungssüchtigen Staatsanwaltes seinen Verlag letztlich dicht machen zu müssen, ne? Also und gut, das und dann eben so die Erfahrung zu machen, Solidarität kommt aus allen möglichen Kreisen, aus den Kreisen der Kollegen, ne? Also sprich jetzt eben zum Beispiel Andreas C. Knigge oder, ne? Also diese Comic-Kollegen, da kommt keine Solidarität her, ne? Sondern im Gegenteil. Oh, Alpha geht schlecht, die haben doch Piti Lück, dann gucken wir mal, dass wir da an die Rechte rankommen. Ne? Also diese Rattengeschichten von Piti Lück, ne? Also die liefen ja auch in U-Comics und waren recht erfolgreich. Und ja, wir haben Solidarität in der Zeit erfahren aus der Musikerszene. Also eben, du hast die Ärzte erwähnt. Bela B. hat uns unterstützt. Wir haben so ein Sampler rausgegeben mit einem kleinen Label, Plattenmeister hießen die. Und da waren Die Ärzte dabei, da war Fantastische Vier dabei, da war Grönemeyer dabei, da waren aber auch Bands wie Napalm Death und sowas dabei, ne? Also sehr ganz unterschiedliche Mischung, aber die alle fanden, dass uns Unrecht getan wird, ne? Also mit dieser Geschichte da in Meiningen. Und also die haben uns natürlich sehr unterstützt, und ja, der ICOM hat uns unterstützt, ganz konkret, indem wir einfach, die hatten damals einen Rechtshilfefonds und die haben uns, was weiß ich, 4.000 oder 5.000 Mark halt rübergeschoben, was viel Geld ist für so einen kleinen Verein, ne? Ja, aber und dann gab es natürlich viele Zeichner, die auf unserer Seite waren, das ist klar, ne? Aber so die von der Kollegenseite her eher no. Ne? Also die haben eher darauf gewartet, hoffentlich nippeln die bald ab, sind wir einen Konkurrenten haben wir dann weniger, ne? Mit dem wir uns rumschlagen müssen.
Schade, ne?
Ja, ist schade.
Wenn man das so hört, schade.
Naja.
So ist das. Ich möchte gerne noch zum anderen Thema kommen. Das juckt mich ja schon die ganze Zeit. Der Comic-Salon. Du hast gesagt, du warst der Mitinitiator des Comic-Salons. Wie kam es denn dazu?
Also da kommen wir wieder auf den ICOM zu sprechen. Ich habe 1980 hab ich, für den Bastei-Verlag gearbeitet. Szenarios geschrieben für Gespenstergeschichten, Geistergeschichten, Phantom und was weiß ich, ne, was da so erschienen ist an Serien. Und hab fest und kannte, in Köln lebte ich damals, den Zeichner Eddie Bruns und dessen Frau. Der hat für Kauka gearbeitet. Und ansonsten kannte ich keine Kreativen in der Branche. Und Bastei wiederum hat gesagt, beziehungsweise hat sich einfach geweigert, die Leute, die für den Verlag gearbeitet haben, untereinander zu vernetzen. Es gab damals ja kein Internet, ne? Also muss man vielleicht anmerken, ne? Also
Ja,
man kann das
klar.
nicht einfach wie heute mit einem Mausklick sich vernetzen, sondern ja, wir haben in der Comic-Szene eine Anzeige aufgegeben, wir würden gerne andere Künstler kennenlernen, anlässlich einer Comicbörse, die in Köln stattgefunden hat. Und dann hat sich der ICOM gegründet daraufhin. Dann bin ich, also wir haben uns getroffen beim Eddie Bruns und die Leute fanden, die da beteiligt waren, das ist eine feine Sache, setzen wir fort. Ich bin dann derweil nach Franken gezogen, also in die Nähe von Erlangen, und dann haben wir uns eben immer in Erlangen getroffen. Und aus diesen Treffen wurden dann auch gab es so kleine Veranstaltungen drumherum, eine Ausstellung. Wir hatten dann mal zum Beispiel die Mad Crew, ne, also den Herbert Feuerstein und den Ivica Astalos und so weiter da. Also der Astalos war auch Mitglied beim ICOM. Oder ist vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. Ja, und ich bin seit Anfang der 80er Jahre, habe ich Comic-Festivals besucht in Europa. Also ich bin nach Lucca gefahren, ich bin nach Angoulême gefahren. Und Angoulême hat mich einfach so geflasht, so umgehauen. Ich fand das so super, was da abgelaufen ist, wie die ganze Stadt einbezogen worden ist in das Thema Comic. Und mir gedacht, das braucht man in Deutschland. Sowas braucht man in Deutschland. Und ich habe dann wirklich auf den Karl-Manfred Fischer vom Kulturamt der Stadt Erlangen eingeredet, wir müssen das, was wir jetzt hier so im Kleinen machen, größer aufziehen. Wir machen ein Salon. Ne? Er war so ein bisschen zögerlich, weil der hatte gerade kurz vorher so ein Science-Fiction-Con gemacht und der war furchtbar gefloppt. Ne? Also, und er hatte dann natürlich die Befürchtung, ja, um Gottes Willen, da kommt niemand, er steckt da viel Geld von städtischer Seite aus rein und dann gähnende Leere und so weiter. Ja, gut, das konnte ich natürlich auch nicht wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ne? Aber ich habe halt gearbeitet wie ein Pferd, um diesen ersten Comic-Salon auf die Beine zu stellen, also sprich Ausstellungen herzuschaffen, Leute, die Vorträge halten, die Messe zusammenzukriegen. Ich bin zur Buchmesse nach Frankfurt gefahren, habe mir von denen alte Messestandsysteme also gekauft und dann nach Erlangen gebracht und alles diese Sachen gemacht. Also das heißt, der erste Salon hat ganz stark meine Prägung gehabt, ne? Und habe natürlich sehr viel Unterstützung von anderen Kreativen, von Zeichnern. Also Riccardo Rinaldi war sehr engagiert, der Gerd Zimmer vom ICOM war sehr engagiert, viele andere auch, ne? Und beim Kulturamt war es eben so, ja, wir gucken mal, ne? Wenn die Sache daneben gegangen wäre, dann hätte das Kulturamt sich bequem zurücklehnen können, sagen, ja, tut uns leid, aber hier der Herr Schnurrer, ne, der hatte halt diese Idee und wir haben ihn mal machen lassen und hat halt nicht funktioniert. Also wir haben damit nichts zu tun, ne? Also außer dass wir halt Geld reingesteckt haben. Dann ist beim ersten Salon 84 sind die Türen vom Reduttensaal aufgegangen und der wurde gestürmt von den Leuten, die gewartet haben, dass
Krass.
es auf. Ja.
Ganz kurz muss ich eingreifen. Wie hast denn du da, also in der heutigen Zeit, wie du vorhin schon sagtest, ist es ja so einfach. Hey, du gehst ins Internet, machst Werbung, schaltest Werbung, hast irgendeine Agentur, die das macht. Wie hast denn du Werbung gemacht für das Ding? Vor allem, weil ja auch keiner sich vielleicht was darunter vorstellen konnte, was du überhaupt erreichen möchtest oder machen willst. Wie war denn das?
Also zum einen hatte ich natürlich ein Vorbild, Angoulême, ne? Also und Leute, die
Okay.
in der Comic-Szene arbeiten, die wissen, was Angoulême ist, weil sie schon mal da waren oder zumindest davon gehört haben. Und ich habe halt auf eben dieses Schneeballsystem gesetzt. Ich habe alle möglichen Leute, ich war ja damals noch kein Verleger, ne? Also ich habe alle Leute von Verlagen, die ich kannte, angesprochen und gesagt, hier kommt, bucht einen Stand, ist auch nicht teuer, ne? Also kommt und ladet auch selber Leute ein
Ja.
und bewerbt es, ne? Bewerbt es in euren
Ah
Medien,
ja.
ne? Also die ihr habt und schreibt eure Abonnenten an, was weiß ich. Wir sind auf dem ersten Comic-Salon in Erlangen und haben den Zeichner XY auch da, der wird signieren, etc. pp. Ne? Außerdem gibt es da noch die Ausstellung Die Kunst der Comics, die wir gemacht haben. Also die habe ich mit dem Riccardo Rinaldi zusammen gemacht. Und es gibt noch eine weitere Comics und Musik war, glaube ich, noch ein anderes Thema. Das hat der Horst Berner erarbeitet, etc. pp. Und ja, und habe dann alle möglichen Kanäle und Leute, die ich kannte, die Donaldisten, ne, angequatscht. Hier, wir machen das, kommt, ne, und ihr könnt auch irgendwas machen da, was ihr wollt, ne, und bringt Input an Themen etc. pp. Und verbreitet es weiter, ne? Also wir haben natürlich auch ein paar Anzeigen geschaltet, wir haben vorab so ein Piccolo-Heftchen gemacht, ne? Also in so einem Piccolo-Format, also wo halt das wirklich in einer großen Auflage dann so über alle möglichen, also Comicläden, Buchhandlungen und so weiter dann verteilt worden ist oder irgendwelchen Magazinen beilag. Und ja, und dann haben sich die Verlage angemeldet. Super, ne? Und
Geil.
dann an Verlage haben auch gesagt, ja klar, wir Künstler sicher, die kennen das ja im Grunde genommen, eben von Angoulême oder Lucca her und so. Die sind ja gerne auf solchen Festivals. Und wir bringen den, ne? Also ich weiß nicht, Carlsen hat, glaube ich, gesagt, wir bringen Cozy dahin. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, welche Künstler im Einzelnen da waren. Den Chris Scheuer, den kannte ich ja ganz gut. Der hat dann zu ein, zum Wir haben so eine Art Vorabprogramm gemacht in so einem Zeitungsformat, da hat deren das Titelbild gezeichnet für. Es gab dann später noch ein.
Der bekam ja in dem Jahr auch den
Ja,
Max-und-Moritz-Preis, oder?
der, genau, dieser Preis, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? So ein Festival
Ja.
funktioniert meiner Meinung nach am besten, wenn auch irgendwelche Ehrungen stattfinden, sprich ein Preis vergeben wird. Und ja, und dann haben wir halt diesen Max-und-Moritz-Preis ins Leben gerufen. Also, und zwar, da bin ich, kann ich mich auch noch dran erinnern, der Abi Melzer, Melzer Verlag, ist eigentlich auch eher ein kleiner Verlag, aber sehr engagiert. Der hat mich damals auch unterstützt. Ich bin mit dem Abi zusammen zu Bulls Pressedienst gefahren in Frankfurt. Das ist so eine Agentur, die so Zeitungsstrips vertickt in alle möglichen Zeitungen, also Häger und so weiter. Ne? Dann haben wir mit dem gesprochen, mit dem Geschäftsführer und gesagt, ja, wir wollen diesen Preis gründen und wir brauchen Geld dafür. Ne? Ihr seid reich, ne? Also finanziert bitte diesen Preis. Ne? Und ja, so ein bisschen hin und her gedruckst, aber dann muss es auch eine Kategorie für Comic-Strips geben. Naja, kein Problem, machen wir eine Kategorie für Comic-Strips, also eben diese Zeitungscomics. Ne? Und dann war eben auch Dick Brown Hagar der erste Preisträger jetzt im Strip-Bereich. Ne? Dass dann irgendwann es zu einer Unsitte wurde, dass nur Leute, die von, also jetzt Strips, die von Bulls vertreten wurden, dann auch Preise gewannen, aber jemand wie Schulz, ne, Peanuts, der eben nicht von denen vertreten wurde, nicht. Ja, das war ärgerlich. Ich bin ja dann auch relativ schnell aus dieser Preisjury wieder rausgegangen, weil ich das, ja, also das konnte ich nicht. Ne? Also das war mir. Und irgendwann ist er auch Bulls selber dann ausgestiegen. Dann war der Salon groß genug und auch die ja, Bulls selber auch nicht mehr so bedeutend. Und dann haben die gesagt, ja, wir geben das auf. Ne? Und den Preis gibt es aber ja zum Glück immer noch. Ne? Ja, so ist es zum Comic-Salon gekommen.
Ja, jetzt warte mal, jetzt nochmal zurück. Jetzt haben wir ja mittendrin mal aufgehört. Und dann warst du jetzt da und hast also deinen ersten Salon auf die Beine gestellt und dann ging, beziehungsweise wusste ja niemand, wie das ankommt und wie das wird. Und dann gingen ja die Türen auf. Und dann hast du gesagt, und dann haben die uns gestürmt. Wie ging es dir da dann?
Ja, ich war fertig. Ich war wirklich fix und fertig, weil erstens habe ich mich wirklich bis zur Erschöpfung abgearbeitet. Ne? Also das waren, also so viel gearbeitet habe ich in meinem Leben vorher und nachher nicht mehr wie vor diesem ersten Salon. Also
Krass.
das war ganz,
Okay.
ganz hart. Und es war auch klar, das würde beim zweiten Salon nicht mehr so gehen. Also ich würde noch mehr Leute brauchen, die mich unterstützen. Und das, die Stadt ist ja dann auch eben, die hat ja selber gesehen. Also man sah am Gesicht vom Fischer, wow, ne, wie so das Grinsen losging. Und ja, und dann sagte ein Freund von mir, der war schon von Anfang an als Salonfotograf da beschäftigt, der Bernd Böhner, der so für die Nürnberger Nachrichten sonst arbeitet, der sagte mir, pass auf mit dem Fischer, der reißt sich das unter den Nageln. Ne? Und ich sagte, ja, ne? Also heute weiß ich es. Dem Salon konnte nichts Besseres passieren, als dass die Stadt Erlangen sich das wirklich dann auch angeeignet hat. Und das war ein harter Kampf auch, weil als Privatinitiative hätte der, würde es den Salon nicht mehr geben. Ne? Also von daher war das dann auch gut, dass so schrittweise immer mehr Engagement von Seiten der Stadt dann da reingesteckt wurde und die ja auch gemerkt haben, das bringt ja ungeheuer viel für die Stadt. Also die hat zwar sehr lange gebraucht, es zu begreifen. Also es gab immer wieder Ärger mit Kulturausschuss und so weiter, und also sind haarsträubende Szenen passiert. Also der Salon stand mehr als einmal auf der Kippe, ob er weiter existieren
Oh, okay.
könnte. Doch, also und da hat Fischer eben, das ist die Qualität von Fischer, ne? Der hat sich da festgebissen und hat ja dann, wenn es sein muss, also der OB war eigentlich immer dafür, der war SPD damals, ne, der Hallweg. Die SPD war dagegen, ne? Also OB dafür, SPD dagegen. Die FDP war dafür, die CSU, die waren beide in der Opposition, waren dafür. Irgendwelche Freien Wähler konnte man auch noch gewinnen. Die Grünen waren dagegen. No, also jetzt im Kulturausschuss
Oha.
gegen den Salon. No? Und da sah man sich dann auf einmal in politische Konstellationen verwickelt. Ja, du kooperierst jetzt mit CSU-Leuten. No? Also das ist für mich etwas, der ich ja eigentlich eher links stehe, war
Ja.
das schon eine eher ungewohnte Situation. No? Aber so war es halt. No? Also, und da war ich dann Pragmatiker und habe mir gedacht, es ist egal, wer für den Salon ist, ist für mich. No? Und den, ja, no? Also. Und dann. Ja, irgendwann haben dann auch die Widerstände jetzt in den verschiedenen Parteien das. Aber das ist erst so in den 2000er Jahren passiert. Also da war dann Fischer schon fast wieder weg, ne? Also ist dann in Rente gegangen und ich habe ja selber auch nur bis 98, ne? Also am Salon mitgearbeitet und auch dann zum Schluss immer weniger, zum Schluss noch so die ein, zwei Ausstellungen gemacht, ne? Und das war's dann. Aber ja, jetzt macht's der Bodo Bürk und der macht das gut und seine Leute und das ist ein Riesenteam, was er hat ja, und dass sowas wie Corona kommt und deswegen der Salon nicht stattfindet, gut, da steckt natürlich niemand drin, aber ich denke mal, 22 wird es wieder einen geben. Da bin ich sehr gespannt
Wir
drauf.
drücken auf jeden Fall die Daumen. Hast du dir den Salon denn angeguckt beim letzten Mal, als die Halle renoviert wurde und der ganze Salon über die Stadt
Ja,
verteilt war? Warst du da
das war
gewesen?
großartig, das hat mir sehr gut gefallen. Also diese Zeltlösung, die hatten wir, ich glaube, 86 oder 88, ich weiß nicht genau, auch schon mal so eine kleinere Zeltlösung, weil ja der Redoutensaal, wo der früher stattgefunden hat, der Salon, also ganz am Anfang, der war zu klein. Und das war ja das Festival, wo der erste Band von Das war Schwermetall rausgekommen ist. Das heißt, da war ich dann auch tatsächlich als Autor, ne, also vor Ort vertreten und bin dann da eben, hab dann da am Stand von Alfons gesessen und signiert und ja, es wurden Fotos gemacht und so weiter und so fort, ne.
Habt ihr, also der Salon in Erlangen findet ja immer im Wechsel mit dem Comic-Festival in München statt. Gab es da Synergien zu? Das war ja auch, glaube ich, die waren 2 Jahre, 82 sind die, glaube ich, zum ersten Mal da gewesen. Also 2 Jahre vor Erlangen. Konnte man davon
Nee, nee, nee,
profitieren?
nee,
Hat man
nee,
das
nee,
getan?
nee. Also 82 ganz bestimmt nicht. Also es gab
Okay.
vor 84 nichts, was Vergleichbares, was jetzt salonähnlich gewesen wäre. Danach gab es etliche Veranstaltungen, die versucht haben, das zu kopieren, die versucht haben, ja, es gab natürlich, das muss man natürlich anmerken, es gab immer schon vorher Tauschbörsen. Ja, also sprich, wo irgendwelche
Ja.
Sammler sich getroffen haben und wo es Tische gab und man konnte Heftchen, alte Heftchen meistens kaufen. Ne? Also das gab es natürlich schon vorher.
Die Intercomic in Köln zum
Ja,
Beispiel.
genau, wo wir, was im Grunde der das wurde, wo wir den E-Com, ne? Also das hieß damals anders, ne? Das war einfach eine Tauschbörse in Köln. Ich weiß nicht, wann die entstanden ist, aber da wurde dann, da hat sich dann Hetzke reingehangen und hat dann die Intercomic irgendwann draus gemacht. Ne? Also, aber genau. Salon in der Form, das erste Mal im deutschsprachigen Raum, war Erlangen. Und dann hat irgendwie, glaube ich, in Mainz hat es mal was gegeben, was dann aber furchtbar in die Hose gegangen ist. Und es hat in Hamburg mehrfach so Art Salons gegeben, die ganz gut funktioniert haben, aber ja, die sind dann irgendwann auch mangels Unterstützung durch seitens der Stadt dann eben auch, konnten die das nicht mehr weitermachen. Und dann irgendwann München und so im Wechsel, ne, also München, Erlangen, das finde ich ganz gut. Ne, also, aber alle, die versucht haben, parallel zum Salon was zu veranstalten, ja. Sorry, hat nicht funktioniert. Ne?
Ja, jetzt seit so ein paar Jahren werden ja auch vermehrt Comic-Messen nach Deutschland gezogen, die so ein bisschen nach amerikanischem Modell funktionieren. Also so Comic-Con Germany und German Comic-Con, die zwar ähnlich sind, aber von unterschiedlichen Betreibern ausgerichtet werden, die das Ganze auch verknüpfen, mehr mit Merchandising, mehr mit, ich sag jetzt mal, Geek- und Nerdentum irgendwie. Also sprich, dass Leute, die halt Comics gut finden, vielleicht auch Interesse daran haben, den Hauptdarsteller aus Ein Colt für alle Fälle nochmal zu sehen oder so. Also das wird irgendwie so, es hat so einen gemeinsamen Markt irgendwie gefunden. Und das ist ja auch ganz schön nach Deutschland gekommen. Also auch in einer ziemlichen Wucht, wie ich finde.
Ja.
Also dass man so 3-4 von den Events quasi jährlich hat.
Ja, das stimmt. Ja, das ist mir auch aufgefallen vor ein paar Jahren, wo man wirklich sagen muss, wo Sascha auch sagt, wo es dann, wo man selber durcheinander kam, wo man sagt, ja, German Comic Con oder Comic Con Germany, wer ist jetzt wer, was macht wer? Am Ende machen doch alle so ein bisschen das Gleiche, aber tatsächlich dieses amerikanische Vorbild, dass man Film-Serienstars mit Comiczeichnern zusammenschmeißt und das alles unter ein Dach bringt, kommt aber gut an in Deutschland, gell? Aber das ist ja nicht der Comic-Salon.
Nee,
ne?
Das ist was.
Ist ja tatsächlich nur für
das
Künstler.
Das ist ja. Rein eben auf die ja, gezeichnete Comics eben. Die lehnen sich an San Diego, ne? Also an lehnen die sich an, ne? Also den Diego Comic Con,
ja.
Und ganz stark auf Film ausgerichtet, was auch logisch ist in den USA. Marvel ist heute kein Comic Verlag mehr, sondern irgendwie hauptsächlich als Filmproduzent, ne? Also die Hefte, ich weiß nicht, in welchen Auflagen die verbreitet werden, aber die sind nicht so sonderlich hoch. Ne? Also was richtig publikumswirksam sind die Filme. Und da ist es natürlich klar, wenn du da die Schauspieler herbringst, dann hast du Leute, dann ziehst du das Publikum an. Und ja, der Comic-Salon in Erlangen ist was ganz anderes. Ne? Da geht es um die Comics, die gedruckten, mittlerweile natürlich auch die Netzcomics, die ja immer stärker auch im Kommen sind. Und ja, Ausstellungen, die Künstler kennenlernen, die hinter verschiedenen Serien, Figuren und so weiter stehen. Und dass die Verlage sich präsentieren können, ne? Und eben dieser Preis verliehen wird, etc. pp. Ich hoffe, dass dieses Konzept noch möglichst lange trägt. Also, wie gesagt, der 18er Salon, also war ja der letzte, der war ein Riesenerfolg, ne? Also also so viele Leute waren noch nie da in Erlangen. Ich glaube so um die 35.000, ne? Und
es war halt auch großartig.
Das,
ja.
Es ist auch eine Synergie, muss man ja sagen, ne? Weil selbst auch die ganzen, wie wir es jetzt hatten mit Marvel und DC-Filme, ich meine, darauf werden ja Leute auch auf Comics, die vielleicht vorher Comics nicht kannten, auch aufmerksam halten, ne? Weil sich viele vielleicht auch fragen, so, wo kommt denn das her, was ist denn das? Und die Synergie zusammen macht halt dann ein Großes und Ganzes. Und ich finde da zum Beispiel gerade Stuttgart hier, die Comic-Con in Stuttgart, German Comic-Con, Comic-Con Germany, ich kann es mir nicht merken, macht es halt schon auch sehr cool, weil ich halt, also ich persönlich finde, dass sich die da schon auch viele Gedanken drüber gemacht haben, auch die Comic-Künstler in das Richtige oder überhaupt in Licht zu rücken, weil die halt tatsächlich da eine schöne Halle haben mit Künstler-Alley und mit vor allem auch Indie-Künstlern, die man da treffen kann und auch wirklich mal kennenlernen kann. Und ich finde das total geil halt. Und ja, das große Ganze macht's halt. Und ja, Comic-Salon Erlangen, dass der so gut ankommt, das ist halt auch mega gut, ne? Ich finde das alles sehr fantastisch.
Ja.
Ich glaube, das befruchtet sich auch ganz gut, dass man halt dass halt die ganzen Cons, die es jetzt gibt, die Leute auch eher nach Erlangen schieben, als dass von Erlangen Leute wegbleiben, um auf die Cons zu gehen. Das ist halt schon ein anderes Publikum. Das geht eher in Richtung Erlangen und nicht weg davon. Und deswegen, das hat man auch gemerkt, auf einer Con, da laufen halt die Leute rum, die finden Captain America den Film gut. Aber vielleicht kennen die gar nicht den Comic oder finden den Comic nicht gut, weil sie keine Comics lesen. Aber es trotzdem, ganz viele Leute hatte ich am Stand. Ja, ach, ich bin ja eigentlich nur wegen den Game of Thrones Stars hier. Aber hier gibt's ja noch eine Halle und das ist ja total interessant. Und dann, ach, Comics macht ihr und so. Und selbst wenn du denen nichts verkaufst, du hast immer ein gutes Gespräch und bist danach nicht dümmer. Das finde ich irgendwie immer sehr angenehm.
Ja, also das ist so eine Situation, ich meine, ich habe ja jetzt mit dem Salon überhaupt nichts mehr zu tun, aber was ich, als ich noch damit zu tun hatte, wo ich ganz viel Energie so in der Schlussphase dann auch reingesetzt habe, war das Thema Manga stärker beim Comic-Salon beachtet wird, also diese ganzen Cosplay-Geschichten und so weiter. Es ist, sie könnten wesentlich mehr noch da tun, meiner Meinung nach, ne? Also, weil das halt ein anderes Publikum anzieht und eventuell ja, entdecken dann solche Manga-Fans auch eben, ja, was weiß ich, irgendwelche französischen Highlights und sagen, ach, das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Also, was da in diesen großen Alben erscheint. Ich muss nicht immer diese kleinen, die man dann auch noch von rückwärts lesen muss, ne? Und so weiter. Ne? Aber ich finde schon, also, die Einbeziehung von Manga sehr wichtig und es ist ja ein bisschen, ist es ja auch im Salon integriert, weil eben viele Verlage haben eben ihre eigene Manga-Abteilung oder ihr eigenes Manga-Label, also von Ehapa, Carlsen etc. Ne, und machen da ihre Sachen und dann kommen natürlich auch diese Fans dahin. Und ja, also das, denke ich, bereichert die ganze Sache, ne? Also wir hatten damals, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, wir hatten damals bei der Edition Kunst der Comics einen Manga gemacht, der hieß Gon. Das war von Tanaka gezeichnet, so ein kleiner Saurier, so ein frecher
Dinosaurier,
kleiner, ne, der auch fliegen konnte, ja. Und was weiß ich, so ein frecher, ne, also sehr radikal, super gut gezeichnet, und wir waren meines Wissens der erste Verlag, der einen japanischen Zeichner in Erlangen hatte, eben diesen Tanaka, ne, und der dann da signiert hat. Krass. Ne, also.
Ja, ich finde es halt umgekehrt auch total spannend. Als Leser war es dann so, dass man in seiner geborgenen Männerenklave Comicladen damals eigentlich nicht von Frauen gestört wurde.
Gestört, sagt er.
Ja, in Anführungszeichen natürlich.
Hab schon verstanden.
Also Comic lesen war halt eine Männer- oder eine Jungs-Sache. Also es gab kaum Mädels, die irgendwie Comics gelesen haben. Vielleicht eben Bastei-Verlag, gab es ja die Hefte Biggie und sowas, also oder Wendy und wie sie alle hießen, so ein bisschen Pferdecomics. Aber so die Mädels standen nicht neben einem im Comicladen am Regal. Und das kam dann auf einmal mit Manga. Also in der ganz, ganz frühen Phase auf einmal standen dann halt Mädchen neben einem. Da war man dann irgendwie irritiert, weil das war ungewohnt. Und dann gab es eben auch diese Tauschkärtchen, sowas wie Pokémon oder keine Ahnung was. Und die wurden dann da eben auch entsprechend verkauft. Und ich persönlich bin mit Mangas in Berührung gekommen über Akira. Damals der Film und auch die im Carlsen Verlag irgendwie entstandene Comicgeschichte. Und das war für mich auch, da habe ich erstmal alles gelesen, was ich irgendwie lesen konnte aus dem japanischen Raum, was in Deutschland irgendwie lokalisiert wurde, weil das einfach für mich so spannend und ungewohnt war, weil seine franko-belgischen oder seine amerikanischen Comics kannte man ja bis dato. Das war was komplett Neues. Und das ist schon eine Chance. Also ist auch umgekehrt eine Chance zu sagen, guckt mal Leute, es ist nicht nur Manga da, sondern wir haben halt auch franko-belgien.
Ja, ich muss auch sagen, also kann ich auch nur alles bestätigen, was der Sascha gerade sagt. Wir hatten mal ein schönes Interview in Bamberg im Comics Art und haben den Besitzer dort interviewt. Und in dem Interview sagte er dann auch so, seitdem sie halt vermehrt Mangas und Sammelkarten und sowas in das Sortiment aufgenommen haben, ist der Frauenanteil exponentiell nach oben gestiegen, was er halt total cool findet, weil das eben auch gute Kunden sind, ne? Und Manga habe ich kennengelernt auch erst vor, Manga habe ich persönlich kennengelernt erst vor, ja, also Akira habe ich gesehen, das ist aber auch schon ewig her. Und halt damals in meiner Kindheit und Jugend halt die ganzen Animes, das lief halt bei uns im Fernsehen, ne? Aber Manga als gezeichnete Form habe ich auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt und muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte da immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Immer, ich hatte auch so einen seltsamen Blick auf Mangas, weil ich halt nur das kannte, was mir eben nicht an Mangas gefällt. Und das sind eben diese riesigen Proportionen von Frauen, die seltsam aussehen mit riesigen Glubschaugen und was aber völliger Quatsch ist halt, ne? Weil das eben nicht der Manga an sich ist, sondern es gibt tatsächlich sehr geile und sehr coole Geschichten. Ich habe jetzt letztens vom Carlsen erst gelesen, hier die H.P. Lovecraft-Reihe Berge des Wahnsinns von Bo
Ja,
Tanabe zum Beispiel.
großartig.
Ist,
Ja.
mega gut. Mega gut. Oder 20th Century Boys oder keine Ahnung, was habe ich gerade noch gelesen außer 20th Century Boys? Ich musste gerade mal. Wo ist er? Da ist er.
Monster?
Nee, Monster habe ich noch nicht gelesen. Nein, nein, aber hier Klingen der Wächter zum Beispiel. Gut, das ist ein Manoir, das ist also, das kommt aus China, ne? Aber auch mega gut und ich finde es krass, die Zeichnungen, was die da hinballern, ne? Was die für Detailreichtum an den Tag legen. Aber gibt es auch Unterschiede halt, ne? Also muss man jetzt auch dazu sagen, da gibt es auch richtig geile und auch welche, wo du denkst, so, ja, da hat er aber ganz schön geschnurzt. Aber hey, aber trotzdem, ne? Also Manga finde ich eine ganz geile Bereicherung in der kompletten Comicwelt.
Ja, also ich in dem Buch, das war Schwermetall, gehe ich auch ein bisschen auf Manga ein, weil zum Beispiel diesen Otomo, der Akira gezeichnet hat, von dem haben wir das Selbstmordparadies. Das war im Grunde genommen die Serie, die er vor Akira gezeichnet hat. Die haben wir in Schwermetall veröffentlicht und dann auch nochmal als Alben gebracht und waren auch, haben geguckt, dass das aus dem Japanischen übersetzt wird und nicht aus, was weiß ich, irgendeinem englischen oder französischen Vorlage her, ne? Also haben wir uns Übersetzer geholt, die Junko Iwamoto und den Jürgen Seebeck, die halt als Paar, ne? Also dass das gut machen konnten und sehr viel dafür getan haben, dass Mangas in Deutschland auch populär geworden sind. Also diese Hamburger Salongeschichten, die da gelaufen sind, die haben auch Comiczeichner eben dann aus, also beziehungsweise Manga-Zeichner eingeladen. Also da war jemand dabei, der hat der hat Tezuka vertreten. Ne? Also der ist in Japan quasi das, was Disney in den USA ist. Ne? Das ist Tezuka, also Atom Boy und so weiter
Okay.
in Japan. Ne? Und der Gott, ne, sozusagen, ne, als Zeichner. Mhm. Und das war schon gut, das selber dann auch kennenzulernen. Und da habe ich dann so gemerkt, das war so in den Anfang der 90er, ne, wo das lief, war, naja, doch, nee, so Mitte der 90er dürfte das gewesen sein, dass das ein richtig großes Thema wird, also Mangas, ne, also das konnte man da so spüren, so die Anfänge. Ne. Und wie gesagt, steht auch
und
ein bisschen was.
Das Selbstmordsparadies ist ja wirklich was Besonderes.
Ja, das ist ein ganz toller Comic. Ne? Ich will jetzt gar nicht den Begriff Manga benutzen. Ich finde das einen richtig guten, spannenden, inhaltlich tiefgehenden Comic.
Den es ja jetzt auch so nicht mehr wieder aufgelegt geben wird, weil ich glaube, der Katsuhiro Otomo hat verfügt, dass das nicht mehr passiert, weil er mit seinen Zeichnungen nicht mehr so zufrieden ist.
Oh, okay.
Das ist mir, weiß ich nicht.
Er steht in meinem Regal, deswegen ist es mir egal.
Ja, ja.
Ah, ja.
Ja, also ich denke mal, antiquarisch wird man den noch kriegen können, den Otomo. Also vielleicht für ein bisschen mehr Geld. Ja, kann schon sein, ne, dass der jetzt so im Sammlerpreis etwas gestiegen ist, aber es gibt ihn noch. Ja, wir haben ja bei der Edition Alpha hatten wir ja dann auch die Luna-Edition so als Sublabel. Und in der Luna-Edition sind Sachen von Sailor Moon und Dragon Ball und sowas erschienen. Da haben wir so Kalender gemacht und Artbooks und sowas. Ne? Also gut, ich gebe es zu, da hat uns nur interessiert, das bringt Kohle. Ne? Also da war jetzt die große inhaltliche Sache war da nicht. Ne? Aber es war man konnte da rankommen an die Lizenzen und dann habe ich zugegriffen.
Ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, dann lasst's raus, weil wenn nicht, würde ich sagen, wir würden so langsam mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, Achim, hast du noch was du ansprichst?
Also okay, ich bin jetzt, ich merke jetzt, ich sehe es hier unten, ne, wie der Timer läuft. Die sind jetzt bei fast 2 Stunden und ich denke, das ist schon ziemlich viel. Ne? Also wir sollten es dann vielleicht auch dabei belassen. Ne?
Na, ich möchte es nicht abwürgen, auch wenn sie es gerade so anhört. Nee. Aber Achim, wenn du noch was
Nein, es hat mir.
Oder Sascha, hast du noch irgendwie?
Gut, dass du fragst. Nein, alles gut. Alles gut.
Ja, ja, ja. Nein, es hat mir sehr viel
also
Spaß.
Mein Wissen ist geschehen.
Aber ich merke jetzt auch, wie ich so konzentrationsmäßig langsam nachlasse. Und ich denke, das wäre jetzt.
Nö, ist cool.
Ja.
Also ich fand's wirklich fantastisch, auch wenn ich mich eine ganze Zeit lang echt dumm gefühlt habe bei der ganzen Geschichte, weil ich nichts sagen konnte und überhaupt auch keine Ahnung hatte, über wen ihr da redet teilweise, weil ich halt echt, ich bin zu jung, tatsächlich. Also es ist nicht meine Zeit gewesen, aber trotzdem, es war für mich sehr eine gute Lehrzeit, sage ich jetzt mal. Ich habe, glaube ich, ich konnte viel mitnehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. In dieser Sache würde ich mich recht herzlich bedanken bei dir, Sascha. Du hast schön das Führungszepter übernommen in der Zeit, wo ich wirklich keine Ahnung hatte. Das war sehr
aber
schön.
Aber sehr gerne. War ja auch super interessant. Und,
absolut.
Ich hätte es mir nicht verziehen, wenn ich diese Fragen nicht hätte stellen können. Also ja, Achim, auch vielen Dank an dich für diese bereitwilligen Antworten. Fand ich toll. Also danke schön.
Ja, gerne. Richtig. Gerne. Es hat mir Vergnügen gemacht und ich irgendwann ergibt sich ja vielleicht auch mal wieder eine Gelegenheit, über ein anderes Thema zu sprechen. Ne? Also vielleicht. Ne? Also weiß man ja nicht.
Bestimmt. Na, bestimmt.
Ja.
Ach, es findet sich doch immer irgendwas. Irgendwas kann man immer
okay.
reden. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Ich verabschiede mich und überlasse den beiden Gästen die letzten Worte.
Okay.
Ja gut, dann greife ich vor. Ich sage nur auch mal vielen, vielen Dank und mein Credo ist, macht mehr Comics und lest mehr Comics.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Dem würde ich mich voll anschließen. Ich hoffe, dass Comics noch lange, lange, lange den Leuten Spaß machen. Ne, und gerade zeigt, da sind da die Zeichner sind ja das Wichtigste, ne? Also dass ihr aktiv seid und neues Material auf den Markt bringt. Also das ist schon sehr wichtig und ja, es war, ich fand es großartig. Also ich frage mich ja ehrlich gesagt, wer guckt sich das an? Das sind jetzt eben 2 Stunden, ne? Also wer wird sich das komplett angucken? Keine Ahnung, aber gut, okay, es ist ein Dokument, es ist jetzt aufgezeichnet und steht im Netz zur Verfügung und prima. Ganz groß, ganz herzlichen Dank,
ist auf jeden
dass
Fall
ich das machen durfte.
Nach dem ganzen Wissen, was du vermittelt hast, ist das auf jeden Fall wieder eine Quelle für mögliche Nachfolger von auch Gikeriki, Generationen, die später kommen, die auch davon profitieren können. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall nicht für umsonst. Und ich möchte was zum Thema, wer guckt oder wer hört sowas nochmal sagen. Und zwar war ich 2019 in Berlin mit einem Kumpel am Tisch. Und da kam einer vorbei und der machte so einen gefilmten Podcast und filmte dann eben unsere Comics, die wir mitgebracht haben. Und wir amüsierten uns so ein bisschen. Ja, es guckt ja eh keiner und so weiter. Einen Tag später stand jemand an meinem Stand und meinte, boah, ich habe euch gestern in einem Podcast gesehen. Ich würde gern das Heft kaufen. Also viel hilft viel und nichts ist umsonst.
Gut, gut, gut. Ja.
Alles klar.
Okay, gut. Dann, wie gesagt, Dankeschön und tschüss.
Tschüss.